Als E-Commerce-Brand muss man sich was trauen. Extrem kalkulierte Risiken eingehen. Und manchmal geht's drunter und drüber. Aber dann macht's Spaß. Das ist übrigens Lukas und an dem musst du vorbei, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Aber wenn man seine Zahlen dann einfach im Griff hat, dann hast du höchstwahrscheinlich unseren neuen Grind Your KPIs E-Commerce Report gelesen. Mit 118 Seiten und den Tools aus 330 E-Commerce-Brands hängt hier alles drin, was du brauchst, um als Startup, Scale-Up oder etablierte Brand deine KPIs mal richtig zu grinden.
Herzlich willkommen zu unserem großen Grind Your E-Commerce KPIs Report und dieser kleinen, aber feinen Vorlesung, die wir jetzt durchlaufen werden. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin Nico, dein Host für heute und wir werden jetzt gemeinsam die wichtigsten und bewährtesten Tracking- und Controlling-Systeme hinter mehr als 330 E-Commerce-Brands durchgehen. Du wirst lernen, wie es die Kleinen bis zu den ganz Großen bei uns machen. Wir hatten ein Riesenprivileg, die letzten Jahre diese ganzen Brands betreuen zu dürfen und ich freue mich unfassbar auf diese Inhalte jetzt hier und dass das alles mal rauskommt. Ich möchte dich auch einladen, dir wirklich Zeit zu nehmen für dieses Video. Wenn du es nicht schaffst, da ganz zuzuhören, mach es gerne in Teilen, hör vielleicht im Podcast zu, ganz egal, was dein präferiertes Medium ist. Aber es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich denke, ich werde da jetzt nochmal drauf eingehen, dass du dir Zeit nimmst für diesen Report. Wir haben jetzt hier mit unserem Team, ja, wir von Ecosa, intern auch mit unseren externen Beratern und Dozenten hier jede Menge Arbeit reingesteckt und das, weil wir der Meinung sind, dass E-Commerce Deutschland ein Tracking-Controlling-Problem hat. Das heißt, wenn du Unsicherheiten hast im Bereich Tracking, Daten, Controlling, Zahlen, Crunchen bis zum geht nicht mehr, dann ist dieser Report hier für dich und ich lade dich ein, jetzt aufmerksam zu sein, dabei zu sein. Du kannst dir das Ganze gerne auch nochmal auf unserer Website unter www.ecosa.de/ressourcen runterladen. Wir haben auch tatsächlich eine physische Variante hier vor Ort liegen. Also wer will, der kann gerne Post von uns bekommen. Das ist auch kein Problem. Wir schicken das Ding gerne mal raus. Denn wie du sehen kannst oder falls du sehen kannst, wir haben hier ein bisschen Skateboard-Action gehabt. Auf dem Cover ist ein Foto gelandet, wo ich erst diskutiert habe, ob wir das wirklich bringen können. Aber tatsächlich, ja, habe ich mir gedacht, komm, wir trauen uns jetzt mal was und hauen mal zu den endgültigen E-Commerce Tracking und Controlling Frameworks für 30% mehr Gewinn, ohne mehr Arbeit, mal richtig einen raus. Ja, das ist die Überschrift hier. Insofern, lass uns einsteigen in den Report. Einmal dick durchatmen. Ich werde zwischendurch sicherlich auch mal einen Schluck Wasser trinken, denn wir werden jetzt hier ein bisschen zusammensitzen und einmal in die Tiefen der Tracking- und Controlling-Themen eintauchen, und zwar die der Champions League. Insofern ist mir jetzt ganz wichtig, einmal nochmal Hallo zu sagen. Ich bin Nico Frank, falls du das noch nicht mitbekommen hast, ich habe Ecosa mal gegründet und meine Aufgabe, ja, seit über 10 Jahren, ist eigentlich 11 Jahren jetzt inzwischen, nichts anderes zu tun außer E-Commerce und hier ein wunderbares Team aufzubauen aus absoluten Raketen. Und für die nächste Stunde ist es meine Aufgabe, dir Klarheit über die wichtigsten Kennzahlen deiner Brand zu geben. Insofern freue ich mich, dass du hier diese Zahlen liest. Ich werde jetzt mal in den Vorlesemodus switchen. Ja, die wichtigsten Themen haben wir hier einmal ausformuliert. Und dann tauchen wir mal ein. Ich möchte dir in diesem Atemzug hier einmal eines versprechen und das ist, dass du die Wahrscheinlichkeit, nachdem du diesen Report gelesen hast, fundamentale, in Klammern positive Veränderungen deiner E-Commerce-Brand vornehmen wirst, sehr, sehr hoch ist. Einer der größten Fehler, die wir bei über 330 E-Commerce-Brands und satten 500 Millionen E-Commerce-Sales beobachten konnten, sind jetzt inzwischen schon 580, ich habe nochmal nachgeguckt, ist folgender. Und zwar, dass die falschen oder fehlenden Kennzahlen und damit schlechte Entscheidungsgrundlagen für deine Strategie einmal entsprechend zu Problemen führen. Das heißt, falls du mit einem kleinen Reality-Check an dieser Stelle immer noch primär auf den ROAS optimierst, den Return on Ad Spend, dich fragst, wie zur Hölle kann es sein, dass Unternehmen mit einem 0,8er ROAS extrem viel Gewinn machen, du noch keinen Forecast bauen kannst, bevor du Marketingaktivitäten planst, dein Marketingteam keine Ahnung von Unit Economics hat und nicht weiß, wie man auf Profit, sondern nur auf umsatzoptimiert. Generell Attributionstools genutzt werden, die zu viel Komplexität in das Marketing bringen. Aktuell auch vielleicht wenig Bereitschaft, da ist, dich mit Zahlen auseinanderzusetzen, weil du glaubst, ein Marketingproblem zu haben. Dich auch machtlos fühlst gegen die aktuelle Krise oder auch offen bist, durch Benchmarks aus über 330 E-Commerce-Brands deine wahren Probleme zu identifizieren. Dir deine Agentur Reports erstellt, die nicht wirklich zeigen, wo deine faktischen Probleme liegen und wie sich Arbeit und Ressourcen auf Profit auswirken und nicht auf Umsatz. Und deine Meetings endlos werden, weil kein Inhouse-Tracking- und Controlling-System existiert, dann ist dieser Report für dich von Herzen. Hier steckt jetzt Know-how drin, das du sofort anwenden kannst. Und ich möchte eine übergeordnete Frage mit dir heute beantworten. Das ist, wie maximieren wir deinen Gewinn, ohne mehr zu arbeiten? Und das ist tatsächlich mein Versprechen für diesen Report. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir jetzt hier mit der Zauberhand auf einmal durch Tracking und Controlling das verändern. Aber was passieren wird, ist, dass du merken wirst, was für einen irren Impact aus das Marketing- und Sales-Thema haben kann. Ich komme selbst aus dem Marketing. Ich liebe Marketing. Ich mache also 80% meiner Zeit, auch wenn ich jetzt inzwischen hier extrem viel Finance Themen auf dem Tisch habe bei Ecosa und auch mit unseren Brands super viel mich mit Finance und Zahlen und auseinandersetzen muss und Forecasting, kommt die Idee, das so zu priorisieren und auch eine Brücke zwischen diesen zwei sehr wichtigen Welten zu kreieren, aus dem Marketing. Und insofern ein kleiner Disclaimer: Wir stellen hier diese Informationen kostenlos zur Verfügung, damit du lernen kannst, und zwar was in der heutigen Zeit wirklich funktioniert. Von Brands, die von null auf mehrfach achtstellige Umsätze im Jahr gewachsen sind, von denen auch vor allem, und das möchte ich auch hier transportieren, die bei uns mehrfach achtstellige Umsätze machen. Da haben wir einiges an Change Management, kann man schon fast sagen, begleitet jetzt die letzten Jahre in der Art und Weise, wie große 10, 15, 20 Personen Marketing-Teams ihre Entscheidungsgrundlagen auf die Anforderungen in diesen Zeiten angepasst haben und wie es damals war, als man noch auf den guten alten ROAS optimiert hat. Und aber auch, was für dich als Startup eventuell wichtig ist, als junges Unternehmen, das bei Null steht. Und wir werden dich jetzt komplett, oder ich möchte mit dir zusammen dich komplett durch einen Datenpool aus über 80 Millionen Euro Werbebudget in nahezu jeder Branche durchbegleiten. Also Fashion, Beauty, Interior, FMCG, alles, was dazu gehört. Und diesen Datenpool bei uns, ja, ich bin offiziell, mir wurde es nochmal gesagt, ich saß letzte Woche mit drei Entwicklern von Klar im Call, die haben mich alle ausgelacht, weil mein Klar zusammengebrochen ist. Liebe Grüße an die Jungs von GetKlar. Super Tool, werde ich auch noch hier vorstellen. Wir haben so viele Accounts bei uns. Wir sind die Menschen mit den meisten Klar-Accounts in Deutschland, ja, oder generell auf der Welt sogar. Ich glaube, wir sind primär nur deutschsprachig jetzt gerade. Und die Inhalte jetzt in diesem Report, die werden wir hier dir zur Verfügung stellen, dass du essentiell erstmal die Basis schaffen kannst für tolle Entscheidungsgrundlagen. Und falls dir dieser Report hilft, teile ihn bitte. Also du kannst uns nur einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du möchtest, dass E-Commerce Deutschland einen Schritt nach vorne macht und es auch aufhört. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken, dass so viele junge Unternehmen in die falsche Richtung getrieben werden, Budgets falsch allokieren, ihnen wilde Versprechungen gemacht werden, wenn wir diesen Report hier rausschicken. Denn Zahlen lügen nicht. Es gibt viel, was wir jetzt hier besprechen werden. Das ist faktisch so. Keine Diskussion über irgendwelche Attributionsmodelle. Und wenn du auch hier Fragen hast oder generell ja operative Details herausfinden willst, dann melde dich einfach. Insofern, ich freue mich, wenn du uns unterstützen kannst. Wir stecken hier sau viel Arbeit rein für erstmal nichts. Ja, natürlich sind uns diese Reports auch wichtig, dass wir damit Aufmerksamkeit erzielen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass die Inhalte, die hier drin sind, andere Leute Tausende von Euros für nehmen. Und wir wollen das kostenlos rausgeben, damit der Standard, den wir hier in dieser Branche leben, einfach verbessert wird. Insofern viel Spaß. Wir haben noch mal ein paar Fallstudien. Brands wie Tommy Hilfiger, Question, Weißgolf, Norlys, Lotus Crafts, Sabro, Everydays, Skinbro, Bathurst, ja, sind Brands, die mit uns diese Dinge umsetzen und nach gewissen Prinzipien arbeiten. Um nochmal ein bisschen unsere Berechtigung da zu unterstreichen. Wir haben einen super Case hier bei uns. Sabro machen Hundebetten, sind letztes Jahr reingekommen bei knapp 300.000, stehen jetzt inzwischen bei guten siebenstelligen Monatsumsätzen bei 8% Fixkostenanteil, war auch erstmal ein Controlling-Thema. Schlüsselmaßnahmen war dann das Platzieren eines Inhouse-Media-Buyers, Creative Factory, C-Level-Marketing, Controlling eingezogen. Selbiges auch bei Norlys, 0 auf 10 Millionen begleitet in 2,5 Jahren. Lieblingskorb, 0 auf 11.000 Euro Adspend durch richtiges Controlling, steht jetzt gerade bei einer Mio im Monat mit tatsächlich nur einer Marketing-Mitarbeiterin, die Produktion rauscht. Und all das sieht man hier, falls du in YouTube zuguckst, einmal an unserem Office Day, unsere wunderbaren Kunden. Wir sind verdammt stolz auf sie alle und das erlaubt uns hier, diese Inhalte bereitzustellen und ja, extrem wichtigen und relevanten Content rauszuholen. Kurz über uns noch, bevor es losgeht, dann machen wir wirklich Attacke. Mit Ecosa sind wir eine der führenden Wachstumspartner für ambitionierte D2C-E-Commerce-Marken. Wir sind auch tatsächlich staatlich zertifiziert inzwischen mit über 17 Köpfen. In München betreuen wir mit unserer Unternehmensberatung und einer Ausbildung für E-Commerce-Brands in einem Done-With-You-Modell aktuell einige der spannendsten Wachstumsmarken in Deutschland. Wir verwalten über 3,5 Millionen Werbebudget in Meta, Google und Influencer-Marketing und haben bis heute mehr als 100 klassische Agenturen abgelöst und die wichtigsten Kernprozesse in-house etabliert. Unser Team besteht faktisch nicht nur aus Knallköpfen wie mir, sondern auch externen CMOs, CEOs, die ja mit die hellsten Köpfe in der Branche sind. Der Niklas Röck hat Athletic Greens aufgebaut jetzt die letzten Monate. Wir haben den Mario Sieger, lange CMO von Dogs & Tiger gewesen. Charlotte, Copywriterin hinter echt großen D2C-Brands. Jens Bünk, Marco Endres, Philipp Pauli, 8 Jahre operativer Geschäftsführer bei Hafsund gewesen. Max Lohse, einer der hellsten Köpfe im Thema A-B-Testing. Und viele, viele mehr. Und jetzt tauchen wir mal ein in das Glossar. Was erwartet dich jetzt hier in diesem Report? Wir werden die große Lüge der Tracking-Tool-Anbieter durchleuchten. Wir werden nochmal kurz ein Check-in machen, wo wir aktuell stehen im D2C-Commerce-Markt. Ich werde dich begleiten, warum der ROAS trügt und warum Agenturen dieses Kapitel wohl hassen werden. Wir werden einige Tracking- und Controlling-Grundlagen, also Unit Economics, das sind betriebswirtschaftliche Basics, die wichtig sind, um praktisch nicht mehr nur auf den ROAS zu optimieren, weil der ja trügt, ja, sondern wirklich ein paar Basics durchgehen. Wir werden uns die Frage stellen, ob Funnels tot sind. Ein paar mentale Modelle unserer erfolgreichsten CEOs und CFOs, die an die Hand geben. Wir werden dir zeigen, wie wir es geschafft haben, mit 236.195 Euro monatlichen Werbeausgaben auf Meta auf einem ROAS von 1,02 den Gewinn um 130% zum Vorjahr zu steigern, in einer Brand, die letztes Jahr davor einen 4er ROAS hatte. Wir werden die Post-iOS 14 Symptome und Lösungen besprechen. Wir werden nochmal erläutern, was Cashflow eigentlich wirklich bedeutet und wie man Marketing darauf optimiert. Wir werden die Ecosa-Hierarchie der Metriken installieren. Das heißt, du kriegst von mir die wichtigsten 10 KPIs für dein ganzes Team an die Hand. Die E-Commerce-Wachstumsformel, die wir immer nutzen, einige der spannenden Benchmarks oder spannendsten Benchmarks aus über 330 Brands und eine persönliche Selbstdiagnose-Checkliste, mit der du einmal gegenprüfen kannst, wie krisensicher dein Businessmodell wirklich ist. Falls wir merken sollten, hey, du sitzt im falschen Businessmodell, du drückst Budget auf etwas, was gar kein Budget bekommen sollte, zeigen wir dir, wie wir am Fließband Restrukturierungen betreiben und wie man das Ruder rumreißen kann. Wir werden fiktive versus echte Probleme besprechen und im Anschluss eine komplett neue Art und Weise des E-Commerce-Tracking und Controllings beleuchten, um eine ganzheitliche Betrachtung deiner Marketingaktivitäten zu bekommen. Das heißt, wie Channels aufeinander abgestimmt werden, welche Tools wir dafür nutzen, vom Startup bis zur etablierten Brand und wie die Implementierung funktioniert. Insofern herzlich willkommen zu Kapitel 1, Tracking und Controlling Fundamentals, der Fluch oder Segen für deine Brand. Tracking beeinflusst dein Business und die Entscheidungsprozesse massiv. Ein kleiner Exkurs aus der Wissenschaft. Licht verändert die Richtung, in die es sich bewegt, sobald es gemessen wird. Dasselbe gilt für deine Zahlen. Sobald du misst, beeinflusst sich deine Entscheidungsfindung und somit auch die Richtung, in die du dich bewegst. Vielleicht denkst du mal zurück, es gab Entscheidungen, die sind winzig, ja, die können dein ganzes Leben beeinflussen. Und genauso ist es auch mit deinen Daten. Erfolg ist eine Reihe aus vielen richtigen Entscheidungen, die man trifft. Misserfolg ist eine Reihe an falschen Entscheidungen, die man trifft. Und wenn die Geschäftsführung sagt, ich bin der Kreative und sich weigert, die Rolle des Head of Data zu übernehmen, führt das ganz oft zu ganz erheblichen Problemen oder sogar zum Scheitern. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Die Hoheit über die Zahlen nicht zu haben, ist Kriegsentscheid. Das lässt sich auch nicht delegieren. Ich musste auch durch, ja, hier, ich bin ein kreativer Mensch. Ich liebe sowas hier zu machen, aber ich musste die analytische Komponente mir die letzten Jahre aneignen, weil ich sonst untergegangen wäre in den Anforderungen, die der Markt an mich hat. Und jetzt liebe ich es. Ich liebe Numbers crunchen. Ja, also es ist ganz oft, sagen die Leute so, dass ich schon fast eher bekannter werde für Zahlen, aber ich bin Marketer durch und durch. Ich mache mein Leben lang Marketing und seit wir in unseren Brands Controlling und datenbasierte Entscheidungsgrundlagen eingeführt haben und nicht nur irgendwie ein ROAS im Werbekonto optimieren und irgendwelche Attributionstools zum Einsatz haben, sind diese Brands regelrecht explodiert. Das, der Grund, warum bei uns das so abgeht, liegt ganz oft im Controlling, insbesondere in der aktuellen Zeit. Und das D2C-E-Commerce-Geschäftsmodell basiert einmal entsprechend auf Daten. Wenn du keine Daten nutzt, bist du am Ende einfach nur eine weitere Person mit einer Meinung. Und diese Meinung ist meist sehr stark vom eigenen Ego geprägt. Und ich weiß, das kann wehtun. Es gibt auch andere Leute, die machen sehr unseriöse Versprechungen die ganze Zeit. Aber ich kann dir nur sagen, nimm dir jetzt das zu Herzen, was ich dir hier mitgebe. Und diese Probleme, die sind auch ganz oft so weitreichend, dass das Fehlen der richtigen Metriken früher oder später zu so ungünstigen Dynamiken im Team oder zwischen den Gründern führt und dann tatsächlich zum Scheitern. Also ich habe das ganz oft gesehen, wenn es keine Single Source of Truth gibt, eine indiskutable Datenwahrheit, die wir jetzt hier besprechen werden, dann entstehen Probleme wie das Gefühl, keine Zeit zu haben, weil man über Dinge diskutiert, mit denen man mit den richtigen Zahlen hätte gar nicht sprechen müssen. Dass Daten auch in den letzten Jahren immer ungenauer geworden sind und auch zu viel. Ja, die Komplexität ist irre. Seit dem iOS 14 Apple Update gab es ganz oft Leute, die gesagt haben, hey, wir brauchen wieder den heiligen ROAS und deswegen gibt es jetzt die Tracking- und Attributionstools und diese AI-Lösung und hier. Diese Themen, die haben eine Berechtigung, aber erst, wenn man seine Fundamentals im Griff hat. Und diese Fundamentals sind nicht, sich erst mit Attribution auseinanderzusetzen. Es ist eine indiskutable Reihe an Zahlen, die sitzen müssen. Und dabei vergessen auch die meisten eigentlich nur eine Zehnzahl, die zählt, und das ist dein Profit, dein Cashflow. Das heißt, in diesem Report findest du jetzt alle Antworten auf Fragen wie, warum denkt eigentlich 90% des Marktes falsch über Zahlen und Attributionen? Wie bewertest du denn als Führungskraft oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer deine Zahlen? Wie kannst du dadurch mit einem Bruchteil an Zeit und Geld enorme Hebelwirkungen in deiner Brand auslösen? Was bedeuten diese Zahlen für deine Agenturen? Warum ist der ROAS eine überbewertete Kennzahl? Welche Tools nutzen wir jetzt in über 330 Brands? Welche Symptome hat iOS 14 denn so mit sich gebracht? Und deswegen werden wir uns jetzt erstmal ein Thema vorknüpfen und das ist das Thema, warum Tracking und Attribution der Kampf um die bessere Lüge ist. Und das ist mir jetzt erstmal ein Herzensanliegen. Ich nehme gleich mal einen Schluck Wasser hier. Ich werde jetzt im ersten Schritt eine Sache nicht tun. Und zwar die Frage beantworten, welches Tool ist denn jetzt das Richtige? Tu mir bitte einen Gefallen, die unzähligen Tools jetzt aufzulisten, ja, oder generell sich die Frage zu stellen, ist ein bisschen zu früh. Und ich werde es nicht tun, denn mittlerweile gibt es auf dem Markt sau viel und das erwartet dich auch zum Schluss hier in diesem Report. Wir werden es dir ganz genau zeigen. Widme dich aber jetzt einfach erstmal den ersten Kapiteln dieses Reports, bevor du dich auf die Frage konzentrierst, welches Tool jetzt das Richtige für dich ist. Ich werde jetzt einige Seiten damit verbringen, dir zu helfen, die richtige Perspektive und das richtige Mindset, ich hasse das auch den Begriff, ja, auf die richtigen Daten, Zahlen und somit auch Fakten hinter D2C-E-Commerce-Brands zu schaffen. Und das hilft dir dann im zweiten Schritt ungemein, die Zahlen zu verstehen und im Anschluss das richtige Tool und die richtigen Prozesse zu wählen. Mein persönliches Problem in der aktuellen Zeit ist nämlich primär das folgende. Alle versprechen, wir bringen Licht ins Dunkel. Mit der neuesten AI-Technologie versteht sich das alles schön und gut. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Wettbewerb um das beste Attributionstool gleichzeitig ein Kampf darum ist, wer die überzeugendere Lüge erzählt. Und ja, irgendwann machen Attributionstools Sinn, aber Customer Journeys sind komplex. Und eins ist sicher, es wird niemals ein Tracking-Tool geben, das dir 100% genau sagen kann, wo kommt der Kunde her, was waren die Touchpoints und wie werden alle Aktivitäten erfasst. Menschen unternehmen Schritte, die ganz schwer zu messen sind. Und bevor letztlich ein Kauf auch getätigt wird, gibt es ganz oft Themen wie persönliche Empfehlungen, kleine Interaktionen online, die nicht getrackt werden können, wie zum Beispiel ein gespeicherter Beitrag auf Instagram und dann geht die Person raus, tippt in Google deine Brand ein, tippt auf eine Google-Ad, ja. Es ist ganz oft einfach nicht attribuiert, ja, und das ist wichtig zu akzeptieren, dass beim Tracking einfach immer extreme Ungenauigkeiten da sind. Und der Dark Funnel, also auch Podcasts, Gespräche mit Freunden, Communities, Offline-Touchpoints, WhatsApp-Nachrichten, das lässt sich primär über den Direktkontakt zur Zielgruppe, also wirklich faktische Gespräche oder sogenannte Post-Purchase-Service tracken. Wir werden darüber auch noch intensiv sprechen, warum das so wichtig ist, aber ich kann dir sagen, wir haben dieses Jahr insgesamt 6 Marken mit bereits 8-stelligen Jahresumsätzen aufgenommen und das größte Problem bei denen war das, was die Startups heutzutage auch haben, und das ist, dass Tracking, Tech und Controlling Setups meistens so komplex waren, dass sie zu mehr Verwirrung in den Marketingteams geführt haben als Mehrwert, als inkrementellen Mehrwert gestiftet haben. Ja? Und die Daten oder die Lösung ist jetzt sozusagen eine sogenannte Echtzeit-BWA oder eine Echtzeit-PNL, du kannst sie nennen, wie auch immer du willst, angereichert mit den wichtigsten Marketing-Kennzahlen. Mit noch den Auflösungs-Badge drin, nicht den richtigen Report geschnappt, perfekt. Aber hier siehst du mal eine PNL, ja, ich kann das mal so ein bisschen größer machen tatsächlich. Eine PNL ist immer runtergebrochen in Gross Merchandising Value, das ist Bruttoumsatz. Ja, hier siehst du mal einen Case, der so 1,1 Millionen brutto macht im Monat, also so ungefähr 960 im Monat netto. Dann werden Discounts, auch Returns abgezogen, Steuern, dann hast du den Nettoumsatz, sind dann netto sind sogar 750 nur. Dann haben wir den Wareneinsatz, Logistik, Transaktionen, dann haben wir den CM2, auf den optimieren wir ganz oft im Marketing. Dann kommt hier Marketing rein, ja, dann die MEA, Acquisition MEA, neue Bestandskunden, die ganzen Performance-Kanäle, dann kommen wir auf den CM3 vor Fixkosten und noch hier unten dann den EBITDA, also die Earnings Before Interest and Taxes. So, und so ein Ding braucht jedes Unternehmen. Ja, welches Tool, wie das alles funktioniert, wie du das interpretierst, jetzt habe ich vielleicht schon auch ein paar Begriffe fallen gelassen, die kennst du noch gar nicht. Das ist das, was wir jetzt hier durchgehen werden. So, vielleicht kennst du das auch schon alles, dann schau es dir auch an, denn die Themen, die wir jetzt hier sozusagen besprechen, werden in vielerlei Hinsicht, auch wenn du aus dem Finance-Bereich kommst oder Marketing kannst und du kennst die ganzen Zahlen, trotzdem extrem viel Bedeutung für dich haben, in der Art und Weise, wie sie zusammengelegt werden. Insofern. Die Bedeutung dieses Reports bildet jetzt also ein paar erste Schritt. Ja, das erste Kapitel ist jetzt erstmal ein theoretisches Verständnis. Denn was aussieht wie eine reguläre Profit-and-Loss-Kalkulation, wird durch diese Marketing-Metriken, ne, zu einem unfassbar geilen Tool, um ja, bis zu 6-stellige Tagesbudgets, ich spreche von Werbebudgets, durch Performance-Marketing-Kanäle zu jagen und trotzdem auf Profit zu optimieren. Es lösen sich starre Budgetplanungen und man kann, solange ein Euro reingeht und ein Euro auf dem Bankkonto oder 2 Euro auf dem Bankkonto ankommen, besser gesagt, dann kann man Gas geben. Und die Prinzipien, die wir jetzt im ersten Kapitel erledigen, ist, wie wir das schaffen, selbst mit Startups durch das richtige Tracking und Controlling richtig Gas zu geben und die Fundamentals abzubilden. Also da gibt es auch ganz einfache Excel-Tabellen, die werde ich dir jetzt zeigen, wie das alles zusammensetzt etc. Und ohne diese Echtzeit-BWA, also ein Satz an Zahlen, der indiskutabel ist, und das ist ganz wichtig, würde ich jetzt nichts machen. Denn am Ende zählt im Controlling und im Steuern der Marketingaktivitäten ja nur eins. Mach dein Unternehmen genügend Gewinn, damit du nachts schlafen kannst. Es gibt ganz viele schöne Kennzahlen, ja, auf die wir jetzt dann gleich eingehen werden. Aber für die wichtigsten brauchst du eigentlich nur eins und das ist dein Dreisatz. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. In Werbekanälen, ja, tracken, also wird der ROAS ganz oft über Attributionstools getrackt. Ja, oder Attributionsmodelle. Das heißt, Facebook setzt sich mit dem Pixel auf deine Seite, ja, das ist die Tracking-Instanz, für nochmal ganz einfach ausgedrückt, und da fehlen immer Daten. Ja, seit iOS 14 fehlen Daten. Das heißt, das versucht sich das so hinzumodellieren. Ja, dann gab es hier einen Kontaktpunkt unten da und dann gibt es hier so, okay, wollen wir jetzt nur die Käufe innerhalb der letzten 7 Tage oder der letzten 28 oder sogar 60 Tage oder wollen wir den vom ersten Kontaktpunkt klick oder der letzte Kontaktpunkt? Es kommt eine irre Komplexität rein in der Frage, welche Touchpoints haben jetzt welche Gewichtung? So, und was wir jetzt als erstes machen werden, ist erstmal die Zahlen sozusagen in den Griff bekommen, die entsprechend keine Attribution benötigen. Das heißt, der CAC zum Beispiel, eine der wichtigsten Metriken, wenn sich Investoren ein Business anschauen, schauen die sich die CAC-CLV-Ratio an. CAC sind die Customer Acquisition Costs, die lässt sich berechnen durch die Gesamtwerbeausgaben an diesem Tag geteilt durch Neukunden. Das ist verbucht. Ja, gibt leider in der Buchhaltung nicht Facebook aufgedröselt in der BWA. Ja, deswegen müssen wir uns die selber bauen auf Echtzeit. Aber wenn ich dann den ganzen Wareneinsatz und alles abrechne und Retouren und alles, was dazukommt, dann sehe ich, wie viel Profit ich mache. So, und ein ROAS beinhaltet diese Metriken leider nicht. Ja, der sieht auch die Bestandskunden nicht, die daraus resultieren, wenn wir jetzt gleich drauf eingehen. Und wir werden jetzt einen Satz an Zahlen besprechen erstmal, die sind indiskutabel und die sind erstmal essentiell. Ich bin ehrlich, wir werden uns in diesem Report auf die 20% der Dinge konzentrieren, die 80% deines Cashflows ausmachen. Wenn du und alle Beteiligten in deiner E-Commerce-Brand das verinnerlichen, wird sich dein operatives Tagesgeschäft von Grund auf verändern. Anstatt also zuerst mit dem perfekten Tool jetzt in die Suche zu gehen, fassen wir jetzt einmal alles zusammen, bauen die Echtzeit-BWA zusammen, damit wir allen Agenturen, Marketingbeauftragten oder auch du dir selbst diese Logiken und Entscheidungsbäume in 2025 zunutze machen könnt. Und je ganzheitlicher das Verständnis, desto mehr Spaß wirst du am Ende des Tages haben. Das heißt, zuerst kümmern wir uns um die Prinzipien der erfolgreichen E-Commerce-Gründer und Geschäftsführer. Und wie gesagt, da hatten wir jede Menge Privilegien. Also 700 Founder, ich glaube, es sind hunderte Mitarbeiter. Und dann greifen wir uns den technischen Teil. Ready? Wirst du lieben, habe ich hier dazu geschrieben. So, kleine Anekdote aus dem B2B-Umfeld. Was viele große Brands bei uns auch nicht checken, ist, dass Customer Journeys einfach recht komplex sind. Ja, es gibt natürlich tolle Advertorial-Pages über irgendwelche gottlosen Magazine, die wir schalten könnten. Da kriegen wir die Conversion auch schneller hin. Es gibt tolles Direktmarketing, da kriegen wir Conversions schneller hin. Aber wenn du nachhaltig eine Brand aufbauen willst, wenn du ein nachhaltiges Businessmodell brauchst, was nicht nur von Direktmarketing abhängig ist, dann musst du erstmal eine Sache verstehen. Wir bei Ecosa, wir investieren selber aktuell rund 60.000 Euro monatlich in Meta-Werbeanzeigen, also für B2B. Du hast vielleicht diese vielen verrückten Ads gesehen, in denen wir Skateboard fahren. Da geben wir Geld aus dafür, wer hätte das gedacht, und machen recht reißerische, manchmal auch lustige Werbung. Und bei uns ist die Customer Journey recht komplex. Also man sieht, ne, wenn man dann hier in den Start geht, gibt es dann erstmal eine unabhängige Online-Recherche. Du fragst dir, okay, kann man diesen Leuten vertrauen? Wer sind die eigentlich? Das sind die verrückten Skateboarder, die da irgendwie Ads schalten und meinen, sie haben E-Commerce verstanden. Dann ruft man vielleicht mal einen Kunden an, fragt, hey, was ist denn eigentlich eure Erfahrung? Da guckt man bei mir auf LinkedIn, sieht, okay, ganz so doof kann es vielleicht doch nicht sein. Dann schaut man nochmal YouTube und Podcast. Vielleicht guckst du jetzt gerade hier und überlegst, ja, soll ich mit denen vielleicht mal arbeiten? Ja, musst du nicht, kannst du. Aber am Ende des Tages ist es so, dass B2B-Customer-Journeys extrem komplex sind. Und da ist es also gerade bei uns, ja, mit wir sind eine Dienstleistung, auch wenn wir extrem förderfähig sind, die trotzdem Geld kostet, und zwar nicht wenig. Ja. Wir bauen hier Unternehmen von der Pike auf, die Millionen wert sind, ja, die exitfähig sind. Das heißt, wenn man sich ein Team einkaufen möchte wie unseres, muss man viel Geld zahlen und dementsprechend überlegt man auch länger, ob man das tut oder nicht. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, diese Orientierungspunkte und Kontrollwerte hier zwischendrin, die sind faktisch unmöglich in einem Tool abzubilden. Ja, das ist extrem super mega schwer. Und die geben dir am Ende des Tages Richtwerte, aber die volle Kontrolle hast du erst, wenn du ja diese Zahlen, die hieraus entstehen, in den richtigen Kontext setzt. In den richtigen Kontext. Was heißt denn in den richtigen Kontext setzen? In den Kontext setzen bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den ROAS angucke, dann ist der ROAS, kann der in zwei verschiedenen Situationen gut oder schlecht sein. Wir werden das jetzt gleich nochmal beleuchten, aber ich kann einen niedrigeren ROAS haben und mehr Gewinn machen, abhängig von den Margenstrukturen, der Warenkorbgröße, wie viel Neu- oder Bestandskunden ich inkludiere, welchen Marketing-Channel ich angucke, wie viele Retouren ich habe etc. Das heißt, eine einfache Frage, wo muss meine Conversion Rate liegen, kann man nicht ohne Kontext beantworten. Ja, es sind alles Variablen, die die Realität verändern. Und jetzt Kennzahlen isoliert zu betrachten, in einem Attributionsmodell zum Beispiel, ohne den Kontext zu schaffen, damit stellst du dir extrem selber das Bein. So, das ist jetzt erstmal vielleicht noch so, was meint er denn da genau? Aber der erste Schritt ist jetzt wirklich in deinem Kopf und ich bitte dich von Herzen, guck dir das jetzt mal in Ruhe an, versteh die Themen im Detail, auch bevor du dich jetzt verrückt machst, welches Tool und du jetzt den Aktionismus hast und sagst, boah, wir müssen jetzt los. Ja, lieber fragst du dann nochmal Wir haben bei uns in den in unseren kostenlosen Strategiegesprächen, die wir machen immer mit den Brands, wenn sie sich bei uns melden, da gehen wir immer extrem in Vorleistung, da können wir das auch mal mit dir zusammen machen. Das wäre kein Problem, ja. Aber ich möchte dich jetzt einmal durchbegleiten, was wichtig ist. Ich finde dazu großes und wichtiges Vehikel immer erstmal, wo stehen wir? Seit 2021 ist Performance Marketing recht teuer geworden. Wir kommen jetzt aus einer Zeit von Corona, es gab extremen Rückenwind, Leute haben geheiert wie blöd und jetzt stecken wir in einer Zeit mit Kauf, also Konsolidierung des D2C-Marktes enorm, gibt irre Insolvenzen. Die Leute haben auf einmal viel zu große Fixkostenapparate. Alle, die sich auf kurzfristiges Wachstum ohne die soliden Unit Economics oder auch nachhaltigen Aufbau von Unternehmen konzentrieren, die haben einfach, die werden diesem Druck nicht standhalten. Also, was wir sehen an gefälschten Fallstudien, schnell Umsatz hoch und dann ganz schnell wieder vorbei, das ist irre. Und selbst große etablierte Brands wie ein PV oder ein Oceans Apart rutschen in die Insolvenz, ja. Auch wenn Oceans Apart jetzt aufgekauft wurde, wenn ich das richtig gehört habe, ja. To be dated. Insofern, die guten Neuigkeiten sind jetzt die CPMs, also die 1000 Kontaktpreise, also wie teuer es ist, Traffic auf eine Seite zu bringen, die haben sich jetzt nicht signifikant verändert. Ja, wenn wir jetzt 100.000 Euro im Monat ausgeben, es hält sich und tatsächlich mit den Daten, die wir jetzt haben, wenn man sauberes Tracking und Controlling hat und sich mit einem richtigen Blick auf den richtigen ROAS optimiert, dann hat man unfassbare Opportunitätsfenster jetzt gerade. Ja? Und in aktuell 234 Ad-Accounts sehen wir, dass man auf sauniedrigen ROAS optimieren kann, trotzdem mehr Profit macht. Du kannst Zeit und Energie wirklich super, super kalkuliert noch investieren und durch diese Opportunitätsfenster, die ich gerade genannt habe, auch wirklich super, 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 super mega viel Profit machen und Zeiten haben, wo es auch ein bisschen weniger ist. Du kannst ohne eine starre Budgetplanung hohe fünfstellige Werbebudgets im Performance-Marketing durchfahren, täglich. Du kannst die Flaschenhälse jetzt in deiner E-Com-Brand also wirklich ganz, ganz, ganz eindeutig rausfiltern, wenn du diese Brücke zwischen Marketing und Finance baust und damit auch langfristig ein nachhaltiges Business aufbauen, auf das sogar deine Enkelkinder stolz sein werden, habe ich hier geschrieben. Und das Beste, deine Agenturen tanzen dir dann einfach nicht mehr auf der Nase rum, ja, mit ihren wilden Reportings. Und das werden wir uns jetzt auch mal anschauen, ja. Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal einen kleinen Agentur-Exkurs machen. Wir haben in den letzten zwei Jahren sau viel Agentur-Accounts gesehen, extrem viel schlechte Erfahrungen sammeln dürfen, die einfach keine guten Ergebnisse geliefert haben. Warum? Wir machen ja auch ganz viel das Agentur-Controlling. Ja, also wir steuern, weil wir eher Teil des Inhouse-Teams bei Brands sind und nicht eine externe Agentur, meistens die Kanäle aus. Und ich kann es nicht anders sagen, aber also es sind halt Marketingagenturen, die halt nichts von Controlling und Tracking verstehen und Unit Economics, was wir jetzt hier machen. Ich gehe auch davon aus, dass nach dem Report wahrscheinlich einige das nachziehen werden, aber wenn deine Agentur dich bis jetzt immer noch nicht nach Unit Economics fragt und du das hier siehst, dann just run. Ja? Der ROAS ist nicht so wichtig und du wirst irgendwann merken, auch jetzt im Laufe dieses Reports, wenn du es schaffst, aus einem Werbekonto hinauszuschauen, dann zählt eigentlich nur der Cashflow. Sogenannte Blended Metrics, die dir mit dem ganzheitlichen Blick auch ermöglichen, in die einzelnen Kanäle reinzuschauen. Selbst die klassische MEA kennt man ganz gut, ist die Gesamtmarketing-Effizienz, die Marketing Efficiency Ratio reicht nicht mehr aus. Also dieser Holy ROAS, ja, dann kam die MEA, so das alles in Relation zu betrachten, ist sau wichtig. Denn der kann, wie ich schon sagte, niedriger sein und höhere Gewinne abwerfen. Er kann mit oder ohne Attributionstool betrachtet werden. Er kann mit oder ohne Bestandskunden betrachtet werden. Und auch hier wieder, Kontext ist entscheidend und das Zeitalter, in der klassische Performance-Marketing-Agenturen irgendwie krass wie Budget einfach durchgepunkt haben auf ROAS, die sind vorbei. Und weil sau viele Agenturen nicht über diese Werbekonten hinaussehen können und es noch nicht schaffen, diesen Kontext herzustellen, der für wahre Profitabilität sorgt, zeigen die uns auch allen Vogel, wenn wir sagen, oh, wir machen 300.000 Gewinn im Monat bei einem 1,8er ROAS und die fragen sich, wie kann das gehen? Ja, ich muss doch mindestens 2 Euro zurückbekommen. Nein, also in den meisten Cases einfach nein. Und das wirst du jetzt auch einfach sehen, wenn du jetzt denkst, ich brauche aber ein Vierer-ROAS, buckle up. Das heißt, am Ende des Tages ist es jetzt wirklich so, wir werden jetzt ganz exzellentes Inhouse-Know-how mit dir aufbauen. Das ist auch unser Job hier bei Ecosa, dass wir im Bereich Tracking und Controlling Inhouse-Kernprozesse in place haben. Und nur so lassen sich Agenturen auch sauber steuern. Also Tracking und Controlling ist Chefsache, ist auch je größer dein Business wird. Ich habe dieses Jahr eine große Restrukturierung im C-Level mitbegleitet. Die Agenturen rausgeschmissen, eine neue geplaced, komplett neue Tracking- und Controlling-Systeme rein. Kann es nicht anders sagen, je größer dein Business wird, umso wichtiger. Und ich habe fast jeden deutschen Account gesehen, von innen, ja, und dahinter die Kulissen geblickt, wie die Kampagnenstrukturen aufgebaut sind, wie die Reportings sind, wie die Prozesse sind. Wir haben alles analysiert und ich kann sie an einer Hand abzählen, Meta und Google Ads-Agenturen, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Und ich kann dir auch sagen, Agenturen sind incentiviert, dadurch möglichst wenig zu machen und möglichst viel Geld zu verdienen. Das heißt, dieses ganze Businessmodell ist per Default in meinen Augen einfach broken. Also die Incentivierung liegt einfach die ist einfach falsch. So. Selbst wenn man irgendeine Erfolgsbeteiligung hat oder einen Percentage of Ad Spend, hört es dann spätestens bei 30, 40k Tickets im Monat auf, für dich Spaß zu machen. Dann läufst du auf einem hohen Scale, checkst es selber nicht. Das ist alles ein riesengroßer Käse in meinen Augen. Und diese wenigen Boutique-Agenturen, die es da draußen gibt, die echt gute Arbeit machen, also Shoutout an der Stelle an die Ballmanns oder auch einen Marc von Schema M, ja. Das ist aber ganz selten. Ja. Das heißt, die Magie liegt jetzt erstmal in deiner Brand in-house, in einem Team, das die richtigen Talente vereint und von einer Geschäftsführung geführt wird, die bereit ist, einen ganzheitlichen Blick auf die eigenen Zahlen und Prozesse zu entwickeln. Und dann kann man mit den richtigen Attributionstools auch nochmal 10-20% Performance rausholen, ohne dass lediglich mit externen Agenturen, die in ihren Account-Silos sitzen, also eigentlich ein zentralisiertes Setup, ja, du bist in der Mitte und steuerst viele Agenturen, die nicht miteinander sprechen. Sauschwer. Es muss dezentralisiert werden. Und da sage ich auch sorry, liebe Agenturen, ja, die jetzt hier gerade zuhören und sich denken, jo, der Nico, der haut schon wieder uns auf die Finger. Es ist aber auch einfach faktisch so, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, was wir für Leute in den Gesprächen bei uns haben, die 5-mal von Agenturen durch den Dreck gezogen worden sind und dann misstrauisch zu uns kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt hier irgendeine Garantie. Leute, kriegt euer Tracking in den Griff. Und das ist das, warum ich sage, lest euch diesen Report hier durch. So, wir werden jetzt auch mal loslegen mit ein paar wichtigen Dingen. Also du wirst jetzt dann gleich verstehen, wie man ohne Attributionstools versteht, wie Influencer-Marketing sich auf Meta auswirkt, wie sich Google auf Meta auswirkt, wie sich Meta auf Google auswirkt, warum organisches Marketing wie SEO zwar langfristig zum gewünschten Cashflow führt, aber isoliert betrachtet jetzt zum Beispiel für die meisten kurzfristig erstmal weniger relevant ist, wenn man schnell Revenue und Cash reinbringen will, warum ganzheitliches Tracking einfach sehr viel möglich macht. Und ich kann dir auch nochmal kurz sagen, es gibt bei uns eine ganz große Erkenntnis in jetzt den vielen Brands, das habe ich schon im Event gesagt 2022, und das ist, dass die meisten Erfolgsgeschichten ganz oft durch das Gegenteil dessen geprägt waren, was die meisten eigentlich dachten, was jetzt richtig wäre. Und das wirst du jetzt auch merken. Denn das Problem im Kern ist, Brands springen auch von Agenturen zu Agenturen, weil sie denken, dass Marketing oft ihr Problem ist erstmal. Und das Ende vom Lied ist, ey, wenn ich mal meine Forecasting-Modelle und alles richtig im Griff habe, dann sehe ich auch, wo ich wie Geld ausgebe und wo viel Geld ausgeben muss, wo wenig Geld ausgeben werden muss, wie man Umsatzplateaus durchbricht, wie und weshalb, durch welche Produktgruppen. Und das ist einfach ein Riesenthema. Ne? So, hier nochmal ein kleines Bild von unserem Office Day. Hier sitzt der liebe Max Rast, Niklas Röck bei uns, die ganzen lieben tollen Kunden am Start. Insofern legen wir jetzt mal los. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Wichtigste ist jetzt erstmal Kontext in Zahlen zu verstehen. Also du kriegst jetzt mal anhand von zwei stark vereinfachten Beispielen mit, wie die Perspektive und somit der Kontext auf Zahlen sich verändert, ganz einfach, und warum das jetzt erstmal wichtig ist, das zu machen. Also ich räume auch mal so eine Regel rein. Wenn du eine Zahl anguckst, mach dir einfach zur Regel, immer noch eine weitere dir zurechtzurücken. Ja, welche wirst du jetzt auch gleich kennenlernen, aber ich finde, ohne dieses Mindset, immer mehrere Zahlen in den Kontext zu setzen, ist zum Beispiel Bootstrapping, also Wachstum aus dem eigenen Kapital raus im E-Commerce, sauschwer. Ja, also wenn du nicht verstehst zum Beispiel, wie sich dein ROAS, also wie dein ROAS eigentlich in den Kontext deiner Zahlungsziele, deiner Lieferanten und deiner Lead Times beim Lieferanten gesetzt werden muss, um dein Bankkonto unter Kontrolle zu halten und dein Cash Conversion Cycle, da hast du ein Problem. So. Warum ist jetzt dein ROAS eigentlich egal? Ich habe es schon so oft gesagt, wir machen jetzt mal lange Hose, kurze Hose. Lange Hose 60 Euro Warenkorb, kurze Hose 50 Euro Warenkorb. Bei beiden haben wir einen 2er ROAS. Ja, bei der 60 Euro zahlen wir also 30 Euro Marketing, haben bei 30% Wareneinsatz 12 Euro Profit. Bei der 50 Euro kurzen Hose haben wir 25 Euro, also 2 Euro ist auch wieder Marketingkosten. Bei 30% Wareneinsatz 15 Euro, da bleiben 10 Euro übrig. Ich habe jetzt also zweimal 2 Euro ROAS, einmal 12 Euro Profit, einmal 10 Euro Profit. Wenn ich 100.000 Orders im Monat, nicht im Monat, sondern im Jahr verarbeiten würde, sind das halt mal schnell irgendwie 1,2, also nicht 1,2, perfekt, Nico, im Kopf rechnen, so viel zum Thema Tracking Controlling, aber 100.000 mal 1,2, mal 12, ja, das sind 1,2 Millionen, genau so, doch richtig, ja. Insofern, unter Druck Kopf rechnen, perfekt. So würde ich lange als auch kurze Hose fahren, in selben Werbeanzeigen 2 ROAS, aber unterschiedlichen Profit. Das heißt, allein das ist jetzt mal wichtig zu verstehen. Weiteres Beispiel. Wir setzen jetzt mal nicht den ROAS in den Kontext, sondern das Transaktionsvolumen. Einmal kaufen wir hier in Fall 1 1.000 Neukunden ein mit einem 20 Euro CAC auf 100 Euro CLV. Das wären 5er ROAS, 20 rein, 100 raus. Und da haben wir bei 1.000 Bestellungen 20.000 Marketing auf 100.000 CLV. Sind unterm Strich ganz vereinfacht. Ja, ich weiß, da gehört noch viel dazu. 80.000 Profit. Wenn wir jetzt statt 1.000, 2.500 Kunden einkaufen und auf einen 100 Euro Warenkorb 50 Euro Marketing ausgeben, wäre das ein 2er ROAS. Da hätten wir 125.000 Euro Marketing auf 250.000 Euro Ziel. Wie die Differenz aus diesen beiden sind 125.000 Profit. Du siehst also, wir haben 45.000 Euro mehr in Anführungsstrichen Profit bei einem 2er ROAS und da drüben eine 5er ROAS. So, das bedeutet, ja, erstmal Kontext. Kontext Nummer 1, Transaktionsvolumen, Kontext Nummer 2, den wir jetzt hier hatten gerade, AOV. Ja. Und da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Was mir auch wichtig an dieser Stelle gerade für unsere Startups zu erwähnen ist, das zu verstehen und sauber kalkulieren zu können, ist essentiell, um durch die E-Commerce Deadzone zu kommen. Es gibt eine Deadzone bis 150.000 Monatsumsatz in der Regel. Ja. Wenn die nicht durchbrochen wird, hast du ein verdammt teures Hobby. Jeder, der dir im Internet verspricht, mach 20, 30, 40.000 Euro im Monat mit deinem Online-Shop und mach aus deiner Brand endlich, krieg die finanzielle Unabhängigkeit. Lass dir keinen, ich kann es nicht anders sagen, Scheiß erzählen. Ja. Schau dir bitte mal das E-Commerce Deadzone Video an. Ich erkläre dort ein bisschen Unit Economics, unsere CAC-Plantabelle und warum das so wichtig ist. Und wo wir beim Thema Unit Economics sind, möchte ich dir jetzt den Hidden Champion einmal vorstellen. Kurze Quizfrage. Wie kann man 200.000 Euro durch ein Werbekonto jagen mit einem ROAS von 1,2? Ich habe hier ein Facebook-Werbekonto offen. Wir haben hier einen Vergleich einmal drinnen. In diesem Vergleich haben wir den 1.9.24 bis 30.9.24 verglichen mit dem 1.9.23 bis 30.9.23. Also ein Year-over-Year-Vergleich. Hier sind die Ausgaben drin. Wir haben einmal Ausgaben letztes Jahr 4.400 Euro, Ausgaben dieses Jahr 236.000 in diesem Monat. Vorjahres-ROAS 4,35, dieses Jahr ROAS 1,02. Wie kann man auf einen 1,02er ROAS optimieren und fast eine Viertelmillion Werbeausgaben durch ein Werbekonto jagen? Die Brand war nach Fixkosten damals nicht profitabel, weil sie zu viele Mitarbeiter hatten und zu wenig Revenue. Im September haben wir 120.000 Euro Profit gemacht. Ja, so, wie happy wärst du mit einem 1,02er ROAS, wenn du so viel Profit machst? Und die Antwort lag in einem tiefen Verständnis der Unit Economics. Was sind Unit Economics? Unit Economics are the direct revenues and costs of a particular business measured on a per unit basis. Kompliziert, ja, aber where a unit can be any quantifiable item that brings value to the business. Calculating unit economics makes it easier to forecast things such as break-even points and gross margins. So, und das, was wir wollen, sind Gross Margins. Wir wollen auf deinen Profit optimieren und dementsprechend auch wissen, wo deine Break-Even-Points je nach Produkt, Kundengruppe, Marketing-Channel, Fixkosten etc. stehen müssen. Und damit man das weiß und einen ROAS praktisch nicht mit einer potenziellen Conversion Rate und ja, wir brauchen ungefähr den ROAS berechnen kann, muss man Dinge mit in die Kalkulation nehmen, die Teil deiner Unit Economics sind. Da gehören auch Themen dazu, neben deinen Margen, wie Zahlungsanbieter, Retouren, deine Wiederkaufsraten, deine Overheads natürlich, alles gehört damit rein. Ja? Und das ist einer der größten Gründe, warum tatsächlich Marken bei uns richtig abgehen, weil die unfassbar viel Budget durchpushen, weil sie auf ihre Unit Economics optimieren. Da gehört richtig was dazu. Und wir werden das jetzt machen, ja, zusammen. Und du wirst verstehen, wie das geht. Übrigens, einer der Gründe, warum unsere Marken auch so abgehen, ist die Differenzierung und ganz einzigartige Kundenerlebnisse. Also wir versuchen immer zu den teuersten zu gehören und den AOV, den Average Order Value, in die höhere zu treiben. Denn mit einer guten Marge, ja, also die kommt meistens auch mit einem guten Warenkorb einher. Ja, ich kann ganz anders arbeiten mit Brands, die einen 100-Euro-Warenkorb haben versus Brands, die nur einen 20-Euro-Warenkorb haben. Wir lehnen Brands, die einen 20-Euro-Warenkorb, 30-Euro-Warenkorb mitbringen und ein Produkt haben, was nicht zu Wiederkaufsraten führt, ab, wenn die nicht bereit sind, mit uns in die strategische Produktentwicklung zu gehen, weil es dann einfach nicht mehr funktionieren kann. Punkt. Ja? Du brauchst den richtigen AOV mit den richtigen Unit Economics. Auch auf LinkedIn erst wieder ein paar Spezialisten gesehen, die unseren lieben Lukas Shoutout an der Stelle angekreidet haben, weil er eine Mio Ad Spend durch Google gelerkt hat und erst nur 1,8 Millionen Euro Umsatz damit gemacht hat. Tja, setzt man das in den richtigen Kontext, würde man wissen, dass das eine mehrfach achtstellige E-Commerce-Brand ist, die, glaube ich, auch mit einem 1,1er ROAS glücklich gewesen wäre, ja, mit der Retention und dementsprechend Break-Even auf variable Kosten die Kunden eingekauft hat, in Kanälen, die sonst niemand profitabel kriegt und die auch eine enorm positive Auswirkung auf alle anderen Marketing-Channels haben. Und diese Differenzierung beginnt in den Unit-Economics. So viel beginnt in den Unit-Economics. So, ganz kurzer Klassiker bei Ecosa. Wenn 8-Figure-Brands zu uns kommen, auch siebenstellige Brands ganz oft, dann ist ein Riesenthema, dass diese Brands ganz oft, ja, immer, also die kommen aus so einer Zeit, so 2010 bis 2020, wenn die da so gewachsen sind, ja, da hast du dir die Unit Economics nicht angucken müssen. Da musstest du Marketing nicht von Margenstrukturen und Logistik und Retouren und Profit Centers sprechen. Das ist jetzt erst notwendig geworden, seitdem nicht alles mehr die ganze Zeit auf Wachstum kostet, was es wolle, getrimmt war und man, keine Ahnung, einen Investor nach dem nächsten gefunden hat, sondern seitdem jetzt auf Profit optimiert werden muss. Wir schauen uns nochmal kurz das Werbekonto an. Ja, ich habe hier diese Werbekosten und den ROAS drinnen stehen. Ja, hier siehst du jetzt mal die ganzen Daten aus dem Backend dieser Brand. Also wir haben hier denselben Zeitraum, aber was wir jetzt sehen, ist der faktische Nettoumsatz. Ja, wir haben sogar auf einen faktischen 0,91er ROAS optimiert auf Neukunden. Das ist die sogenannte Acquisition im Jahr. Trotzdem sind wir, also wir sind mit dem CAC hoch auf 62 Euro, aber wir haben trotzdem im Vergleich zum Vorjahr 120.000 Euro mehr Profit. Ja. Da kann man sich jetzt fragen, hey, wenn wir jetzt hier 583% mehr Neukunden einkaufen, zu dem Preis, ist das wirtschaftlich noch sinnvoll? Ja, es ist sinnvoll, weil wir ein unfassbares Backend in dem Case haben. Also wir haben halt so viel Bestandskunden und auch innerhalb des Abrechnungszeitraumes der American Express, weil wir davor die ganzen CRM-Themen gefixt haben, die Akquisition auf die richtigen Kohorten und Produktgruppen gelegt haben, dass wir wussten, wir sitzen ja eigentlich auf einer Money-Printing-Maschine und das ist, obwohl wir auf einen 0,91er ROAS optimiert haben, immer Cashflow positiv gewesen. Ne? Also wir haben nie Geld vom Bankkonto wegnehmen müssen. Immer mehr geworden. So, und das ist völlig irre. Das checkt einfach niemand. Oder kaum jemand bis jetzt. Außer wirklich ein paar wenige. Kleiner Insight, diese 282.000 Marketingbudget, der Rest war Google und ein bisschen Influencer, das waren 2,5 Personen im Marketing. Und eine große Person, eine großartige Gründerin, die das Ruder einfach mal selbst in die Hand genommen hat. Wir haben sogar eine Person im September 23 im Onboarding haben wir noch rausgeschmissen, ja, weil die sich aufgeführt hat, nur einen externen Media Buyer platziert. Und dieses Startup hat einfach verstanden, auf die richtigen Unit Economics zu optimieren. Und wie das genau funktioniert, wirst du jetzt auf den folgenden Seiten hier erfahren. Und die Antwort ist in einfachen Worten auch erstmal Controlling, das nicht im Werbekonto stattfindet. Ja, also wenn du in Silos arbeitest mit deiner Agentur, die guckt nur in dein Werbekonto rein und nicht außerhalb, run. Run. Ich kann es nicht anders sagen. Es geht also anders, ja, ist einfach echt schwer. So. Und selbst wenn du richtig gute Metrics hast und es klappt auch, obwohl die Agentur in den Accounts drin ist, dann bitte melde dich, denn wir können mit dem Gewinn, den wir dann rausholen können, wenn das Controlling drin steht, kann ich dir ein Setup aufbauen, mit wo du einfach viel weniger Kopfschmerzen hast als mit Agenturen, auch viel weniger Kosten. So, jetzt gibt's erstmal wieder einen klassischen After-Agentur-Rant. Schluck Wasser, bevor es hier weitergeht. Ja? So, schon 49 Minuten in. Wenn du hier noch zuhörst, du bist eine Rakete. Kleine Anmerkung für die Startups da draußen. Ganz schlimm ist es, wenn Kennzahlen wie Instagram-Follower, Likes und so ins Zentrum der Wertschöpfung gestellt werden. Also Reichweite und Traffic ist in 99,9% der Fälle erstmal nicht in Korrelation mit wie viel Umsatz du machst. Wir haben Brands bei uns, die 200.000 Follower haben und weniger Umsatz machen als die mit 800.000 Followern. 800, nicht 800.000. Es gibt datenbasiert keine direkte Korrelation zwischen der Bekanntheit und der Cashflows unserer Brands. Und wir haben hier Sabro 29.000, Lieblingskorb 14.000, New One 186.000, Weißgolf 214, Norley 56, ein Fieldgrounds hat glaube ich auch 200 bei uns. Ja, also das sind einfach Themen, die müssen klar sein. Das ist wirklich erstmal, schieb's zur Seite bitte, wenn du ein junges Startup bist. Checkpoint Charlie, wir gehen tiefer. Wie du jetzt also siehst, verändert sich die Bedeutung, die wir in Zahlen haben, wenn man einfach mal einen anderen Kontext nimmt. Wir ändern also nur leicht die Perspektive und plötzlich ergibt sich ein ganz anderes Bild. Und mit diesem theoretischen Grundgerüst haben wir jetzt das Fundament für die Skalierung geschaffen. Ein Konzept, das viele Marken nicht vollständig verstehen. Das Problem ist also wieder, statt Marketing auf den Gewinn auszurichten, setzen sie auf den ROAS, also Topline Revenue. Ich habe hier einen wunderbaren Beitrag vom lieben Andy Weitzel von Sushi erst vor kurzem. Wie kann man sich bitte einen 1,5er ROAS leisten? Ich habe gespannt gelauscht und bei so manchen Newcomer-Masterclasses und bin leicht nervös geworden, dass Unternehmen beim 1,5er ROAS Overall Account in die Skalierung gehen. Wenn ich für einen eingesetzten Euro genau 1,50 zurückbekomme, dann habe ich 67% Marketingkosten für den Kauf gehabt. Heißt also, dass die Rohmarge plus Logistik-Payment bei maximal 30% in Anspruch nehmen dürfen, um überhaupt auf einen neutralen DB3 zu kommen. In der Realität sollten ja nach DB3 noch Personalkosten, circa 10%, richtig, unter 15% ist auch noch in Ordnung, über 15 ist drauf, lieber Andy, und Other Costs gedeckt werden, um profitabel zu wirtschaften. Bin ich auf dem falschen Dampfer oder dürfen die COGS tatsächlich 10% nicht übersteigen, um bei einem 1,5er ROAS profitabel zu sein? Wer hat denn solche Margen? Welchen ROAS braucht ihr, um profitabel zu sein? Reichen euch 1,5? PS, hiermit will ich gar kein Unmut oder Bashing betreiben, sondern einfach verstehen, wie die Rechnung hinter solchen Accounts aussieht. Dann, lieber Andy, wir sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Absolut berechtigte Frage. Wir lösen den Mythos einmal auf. Disclaimer, ROAS-Versprechen an der Stelle, vorsichtig sein. Ja? Also wer dir einen garantiert hohen ROAS optimiert und verspricht, der weiß nicht, dass niedriger eigentlich viel geiler ist. Denn wie gesagt, alles was zählt, ist ja der Cashflow. Das heißt, was wir jetzt machen, lieber Andy, ist der nächste Schritt, damit wir in unserem Markt also aufräumen können. Erstmal der folgende. Wir stellen jetzt mal ein gemeinsames Framework für ein Reporting. Du wirst jetzt also lernen, ja, nicht nur lieber Andy, sondern auch lieber Zuhörer, wie du die Entscheidung auf Grundlage eines einfachen Frameworks triffst und nur noch Dinge investierst, die zu einer Differenzierung und starken Unit Economics deiner Brand passen. Du optimierst jetzt also auf Cashflow und nicht auf Umsatz. Und plötzlich ist dein ROAS eigentlich recht relativ und mehr als ein Kontrollwert. Und die Schritte werden wir jetzt einmal ganz, ganz grundlegend mal angehen und uns anschauen. Übrigens, zum Thema Unit Economics haben wir auch ein super YouTube-Video gemacht. Erst, ist glaube ich ein Jahr her schon. Gar nicht so früh, wollte ich gerade sagen. Nennt sich So kalkulieren unsere achtstelligen E-Commerce-Brands. Hier ist ein kleiner QR-Code dabei. Da ist auch die Tabellen, wie man richtige ROAS-Targets unter Berücksichtigung von Logistik, Zahlungsanbietern, COGS, Retouren, Bestandskundengeschäft, Fixkosten, Overhead und so berechnet. Da sind auch einige super Beispiele, wie das funktioniert mit dem 1,5er ROAS. Aber grundlegend erstmal wichtig zu verstehen, es gibt ja die Möglichkeit. Bei Andy, der verkauft Fahrräder, ja, das ist ein bisschen anders, ein schwieriges Businessmodell. Da müsste man wahrscheinlich mal so ein bisschen in die strategische Produktentwicklung gehen und ein, zwei Proxys irgendwie bauen, auf die man dann optimiert und das mal aushebeln, das ROAS-Denken. Aber an der Stelle jetzt erstmal kurzer Exkurs noch. Sind denn Funnels tot? Ja, habe ich hier jetzt reingeschrieben. ROAS-Kalkulationen basieren ja meistens auf der Idee, dass man klickt und irgendjemand direkt kauft. Ja? Und dieses traditionelle Denken in Funnels mit den komplexen B2B-Journeys, die ist ja relativ schwer. Selbst wenn ein Funnel jetzt eine Conversion Rate von 10% aufweist, bleiben ja immer noch 90% der Menschen übrig. So, und was wollen wir mit denen machen? Wollen wir die vergessen? Wollen wir die gehen lassen? Wollen wir die der Konkurrenz überlassen? Natürlich nicht. Das heißt, wir akzeptieren jetzt erstmal als strategische Grundlage für unser Framework, dass es diesen Dark Social Effekt gibt und dass es Menschen gibt, die nicht sofort durch den Funnel gehen und direkt kaufen, mit einem gewissen Zeitverzug. Gerade jetzt bei einem Case wie mit Fahrrädern zum Beispiel, wie bei Sushi Bikes, kann dieser Weg mal 2-3 Monate dauern. Das heißt, du hast im Account kaum was drinstehen. Der attribuiert ja gerade mal 7-Day-Click oder so. Jetzt kannst du schon ein Attributionstool nutzen, die sagen dir, die Zeiträume werden länger, aber vertraue mir, selbst die kriegen ganz wenig mit. Vielleicht 10%, 20%, 30%, wenn es hochkommt, mehr. Das ist schon ein Riesenschritt, aber du brauchst als Founder extrem große Eier, um unter der Berücksichtigung und des Funnel-Denkens trotzdem hart in die Skalierung zu gehen. So, und warum habe ich das so geschrieben? Ganz einfach. Du musst jetzt erstmal bereit werden, gleich durch das Framework viel Geld in Marketing zu investieren, auch wenn der Cashflow erst mit Verzögerung eintritt. Das ist ganz normal. Und das werden wir auch tun, indem wir jetzt mit Benchmarks und diesem Framework und Kontrollwerten arbeiten, die jede Brand für sich auf den eigenen AOVs, Margenstrukturen, Wiederkaufsraten, Conversion Rates und Consideration Cycles definieren muss. Andernfalls gehst du unter. Ja, also die Wahrheit ist, Funnel, Verkauf ist nicht weit recht komplex. Hatten wir gerade schon. So. Und je nachdem, wie fortgeschritten du jetzt mit deinem Business und deiner unternehmerischen Reise bist, war es vielleicht auch noch gar nicht erforderlich, zu gucken, wo die Zahlen herkommen. Das ist super. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn deine BWA ein positives Betriebsergebnis ausweist und du immer noch nicht nach diesen Prinzipien arbeitest, komm zu uns bitte, melde dich. Ich freue mich einfach immer enorm, wenn solche Brands zu uns kommen, die einen riesen ROAS haben, 5 Accounts drin sitzen, vielleicht ein bisschen länger schon existieren, viel organische Traffic-Anteile haben und mit uns anfangen, richtig zu controllen und Budget mal durchzupushen und noch mehr Gewinn zu machen. Wir schaufeln da meistens monatlich 5, schon teilweise erlebt, erst vor 3 Wochen eine Brand geonboardet, mit 200.000 Google Ad Spend haben wir 150.000 im Monat gecuttet, das hat sich am Topline Neukunden-Revenue nichts verändert. Passiert regelmäßig hier, ja, und das ohne mehr Zeit und Arbeit zu investieren. Das heißt, was auch nochmal wichtig zu verstehen ist, es gab nach iOS 14, gerade für diese ganzen Oldtimer, extrem viele Herausforderungen. Also die Daten aus den Werbekonten waren weg, alle haben voll die Action gemacht, dann kam noch Krieg, Inflation, alles kam und jeder hat eigentlich geschrien, boah, seit 2021, wir wollen den ROAS zurück. Und dann kam dieser ungebremste Drang nach Tracking-Controlling-Tools. Und es kam auch dieser Trend mit dem UGC, also Werbung, die nicht aussieht wie Werbung. Und das sind eigentlich jetzt erstmal so die größten Veränderungen. Neue Marktgegebenheiten und ein veränderter Kontext in den Zahlen erfordert auch eine neue Denkweise über Tracking und Daten im E-Commerce. Ne? Also wer das noch betrachtet wie von vor 21, das ist blöd. Ne? So, was heißt das jetzt? Ja, auf den folgenden Seiten gehen wir jetzt dieses Framework mal durch. Wir arbeiten durch eine Hierarchie an Metriken und du kannst diese Zahlen in den richtigen Kontext setzen, die Gesundheit deines Unternehmens jetzt mal selber bewerten. Ja, und ich kann dir nur empfehlen, die Hierarchie der Metriken, die du jetzt bekommst, wenn du den ROAS anguckst, setz den ROAS niemals, ohne es in den richtigen Kontext zu setzen, schau dir den einfach an. Ja, denk dran, immer Kontext setzen. Kontext, Kontext, Kontext. Und damit hast du jetzt schon mal einen riesigen Schritt in Richtung exzellente Entscheidungsgrundlagen getroffen. Hier dieser wunderbare ECOSA-Schlüssel drinnen. Ja, und somit sind wir im Kapitel 2. Wir haben mal die theoretischen Grundlagen gelegt und schauen uns jetzt das Framework an. Wir starten mit unserer Hierarchie der Metriken. Für alle, die hier zuschauen, wir haben eine Pyramide vor uns mit der Spitze und das ist dein Cashflow. Ja, dein Betriebsergebnis. Das, was da steht, Gewinn- und Verlustrechnung, unten EBITDA, Betriebsergebnis, Profit, Cashflow, name it however you want. Cashflow ist in der Regel dann Bankkontobewegung. Ja. EBITDA ist sozusagen einmal entsprechend, ja, nur Echtzeit BWA ohne irgendwelche verbuchten Themen. Ja, das ist das, was wir im Marketing eher nutzen. Aber Cashflow ist das Wichtigste. Wir optimieren eigentlich nicht auf Cashflow, ist nicht ganz korrekt, ja. Wir optimieren immer auf CM3 und auf EBITDA. So, dann gibt es unten drunter die Business-Metriken, das Umsatz, Werbeausgaben, also Gesamt- kanalunabhängig, dann die Gesamtmarketing-Effizienz, die MER, dein Average Order Value, der durchschnittliche Warenkorb, dann kommt unten drunter die Kundenmetriken, das sind die Neukunden, CAC, Acquisition MERs, der ROAS auf Neukunden und die Retention Rate. Und erst dann, ganz, ganz zum Schluss, am Boden der Pyramide schauen wir uns den ROAS, CPM, CPC, CPA in den jeweiligen Accounts an. So, und diese Hierarchie an Metriken, die kann ich dir nur empfehlen. Unser Kassensturz zum Beispiel, die P&L, die du oben gesehen hast, die ist auch so aufgebaut. Die geht von oben Business Metrics runter auf die Channel Metrics. Klar, in der P&L ist dann unten sozusagen der Cashflow, ist klar, ne, Bottomline. Aber grundlegend ist die Spitze der Pyramide jetzt erstmal die Nordstern-Metrik. Was Cashflow ist, habe ich schon erklärt, muss ich jetzt nicht nochmal durchgehen. Die Frage ist jetzt, auf was optimieren wir eigentlich? Ich habe schon gerade gesagt, wir optimieren auf CM3. Das ist dein Profit vor Fixkosten im Marketing. Ich habe hier mal so einen kleinen Screenshot reingemacht. Auch hier hat dem Markus wohl die Auflösung noch nicht gepasst. Hilarious. CM3 ist your profit after deducting all variable costs, but before overhead. Ja, das heißt, was wir hier mal reinziehen, sind alle Marketing-Cost-Sources, aber auch tatsächlich alle variablen Kosten wie Wareneinsatz, also Landed Cost of Goods, aber auch Zahlungsanbieter und tatsächlich Retouren etc. Und das aber auch aus allen Kanälen an der Stelle. Es ist also dein Profit vor Fixkosten, den wir im Marketing verwenden, um auf Profit nach Fixkosten zu optimieren. Wir haben auch ganz oft das Thema, dass Leute sagen, ey ja, mein Marketing darf nicht mehr als so und so viel Prozent sein, meine Fixkosten dürfen nicht so und so viel mehr Prozent sein. Löst sich davon. Im E-Commerce lösen wir uns davon. Ganz einfach aus dem Grund, wir machen da Performance-Marketing. Wir wollen optimieren auf Profit einfach. Und wenn der Profit groß ist, darf der Marketinganteil auch 40% sein. Ich habe auch erst letztens Investor-Reports von einer großen Brand gesehen. 25 Millionen sind die letzten 4 Jahre krass gewachsen. Die standen, als sie ganz am Anfang waren, vor 3,5 Jahren waren die auch bei uns. Die haben, glaube ich, 45% Marketinganteil auf 25 Millionen Revenue gehabt. Ja. Das ist trotzdem profitabel gewesen. Ja. Also insofern, das ist schon ziemlich crazy. Das Ding ist also, wir können maximal viel Marketing durchpumpen und eine Brand aufbauen, solange wir genügend CM3 machen. Und das ist auch wichtig zu verstehen. ROAS ist egal. So, damit am Ende des Monats die BWA vom Steuerberater Gewinne ausweist. Kleiner Tippfehler drin. Je höher jetzt also dein Betriebsergebnis, desto gesünder ist auch dein Unternehmen und desto stärker deine Investitionskraft in das weitere Wachstum, in zum Beispiel neue Produkte, Mitarbeiter, Vermögenswerte, Gold in deiner Holding oder Aktien. Ja, also natürlich gibt es Zeiten, ich weiß gar nicht, ob man Gold über die Holding kaufen kann, aber Aktien und Immobilien auf jeden Fall. So, natürlich gibt es Zeiten, in denen das Ziel ist, also den Cashflow mal ein bisschen klein, null oder sogar negativ werden zu lassen. Es kommt auf deine Saisonalitäten an, aber im Sinne des Marketings optimieren wir auf CM3. So, und da ja die meisten Advertiser sich auf den ROAS beschränken und nicht auf den CM3, das ist relativ schwer. Also wir steuern sozusagen alle großen Accounts basically über CM3 und die Zahlen aus der zweiten, dritten Ebene der Hierarchie der Metriken. So, jetzt haben wir mal Cashflow, mal kurz CM3, was meinen wir damit? Ja, CM3 ist eigentlich die Marketing-Metric, um die es geht. Im zweiten Teil jetzt geht es um die Business-Metrics. Da hatten wir jetzt Umsatz, Netto-Umsatz abzüglich Rabatte und Retouren. Also auch hier, auch wie oft sehen wir, dass ROAS-Targets irgendwie auf Brutto-Umsätzen vor Retouren und Steuern berechnet werden. Das ist irgendwie Quatsch. Dann Werbeausgaben, Overall Ad Spend, Gesamt-Marketing-Effizienz ist Umsatz geteilt durch Werbeausgaben und der AOV ist dein Average Order Value. Ein Beispiel, warum 95% aller Agenturen nicht richtig tracken, die wir jetzt erleben durften, ist: Angenommen, wir beauftragen eine Influencer-Marketing-Agentur. Die Aufgabe der Agentur ist es, den Cashflow zu generieren. Wenn die Agentur aber nicht ermittelt, welche Produkte den höchsten durchschnittlichen Bestellwert haben und welche sie auch zu den höchsten Bestandskundenquoten führen und somit den größten CLV, also Customer Lifetime Value, also wirklich Value ist CM3, ja, Value ist nicht Revenue, also Umsatz, das wäre dann der CLR. Dann hast du ein Kalkulationsproblem bereits in-house und es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Agentur. Das Problem ist, dass sowohl die Marken als auch die Inhouse-Agenturen oft nicht verstehen, wo sie genau hinschauen sollen. Also mal eine Kohorte zu bilden, eine Kundengruppe, die den CM3 rausspuckt und die an die Marketing-Stakeholder übermitteln und damit KPIs setzen und klare Volumina definieren und Budgets und auch die Erlaubnis zu skalieren, wenn der CM3 stimmt, Leistung pro Produkt, ist entscheidend. Das heißt, wir müssen saubere CAC-Ziele haben, also Kosten pro Neukunde. Kleine Denkübung für dich. Ein CAC kann man pro Channel und pro Produktgruppe definieren. Ja, also ich kann wirklich Input-Output eines Marketing-Channels eigentlich inkrementell betrachten, wenn ich mir einfach mal angucke, wie viel Spend da reinläuft, auf welche Ads, welche Offers und so weiter und so fort und den CAC haben. Du merkst, wir bewegen uns eigentlich jetzt gerade so von weniger bekannten KPIs hin zu bekannteren KPIs. Ja, nochmal Hint an der Stelle. Das Ziel ja dieses Reports ist, dass du ein Bewusstsein für die grundlegenden Prinzipien hinter erfolgreichen E-Commerce-Brands bekommst. Du kriegst jetzt auch gleich die Hands-on-Prozesse noch an die Hand, aber die kommen im letzten Kapitel. Ich lese ein bisschen weiter vor. Also Umsatz, Werbeausgaben, durchschnittlichen Bestellwert und die Marketing-Effizienz alles kombinieren bis es Matrix, erhalten wir einen recht umfassenden Blick über die Leistung von allen Marketingkanälen gleichzeitig. Also Meta, Google, Influencer, TikTok, E-Mail-Marketing, organischen Maßnahmen. Ich würde niemals einen Kanal isoliert betrachten, ohne auch die ganzheitlichen Metrics immer in Kontext zu setzen. Ja, das ist sau wichtig. Kontext setzen hier wieder. Denn dann siehst du, wenn du auch in die einzelnen Kanäle reinguckst, wenn du Änderungen vornimmst, wir machen auch ganz oft sogenannte Holdout-Tests, ja, wir cutten einfach mal einen Kanal für eine Woche, sehen dann, was passiert, um die inkrementelle, alleinstehende Leistung dieses Kanals bewerten zu können, um sauber wieder ins Forecasting zu gehen. Wir opfern also Revenue für diese Entscheidungsgrundlage für eine kurze Zeit, wissen aber dann, mit was wir rechnen können später. Und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Also viele Online-Stores, die sind nicht ready für mehr Traffic. Und das liegt dann an fehlenden AOVs, Margenstrukturen, Conversion Rates, die Marketingkanäle werden falsch betrachtet oder der fehlenden Rate an wiederkehrenden Kunden. Und da gibt es auch eine ganz einfache Formel, die bei uns immer lautet, die hängt hier auch bei mir an der Wand. Traffic times Conversion Rates times LTV. Ich habe hier den LTV noch gesplittet in Average Order Values und Einkaufsfrequenz. Und die ist recht simpel eigentlich, wenn man die mal hier in diese Formel setzt, ja, siehst du hier unten, habe ich einmal die Formel minus variable Kosten ist jetzt Profit, also CM3, ja, vor Fixkosten wieder. Hier unten habe ich Fixkosten sogar drin. Hätten wir bei 100.000 Usern mit einer Conversion Rate von 1,5% mit 65 Warenkorb, 15% Retention, minus variable Kosten nur 4.000 Gewinn und bei demselben Traffic dann auf einmal 102.000 Gewinn. Ja, und nur marginale Anpassungen in Conversion Rate, AOV und Retention. So, und das ist erstmal wichtig zu verstehen. Die Influencer-Marketing-Agentur ist ja nicht verantwortlich dafür, dein AOV in die Höhe zu treiben. Das musst du im Griff haben, deine Angebotsgestaltung. Ich habe heute im Call, habe ich erst einen Kunden gehabt, die spenden irgendwie 100.000 im Monat auf Influencer. Der meinte, ja, ist das sinnvoll, dass wir 10% Discount für die Influencer geben? Oder lieber eine 3-für-2-Aktion? I don't fucking know. Lass uns die Aktion anschauen, die Hierarchie der Metriken bis über ein Revenue per User. Was zahlt ihr für den Traffic? Was ist so grundlegend attribuiert auf Discount-Code der ROAS, ja, wie wirkt sich das auf die anderen Kanäle aus, ja, was bedeutet das, zu welchen Zeiten macht ihr das, das sind alles so hyperrelevante Fragen, bevor man da reingeht. Das heißt, Kontext der Zahlen muss reichen. Und selbst dann, wenn wir den wahren Business-Impact herausfinden wollen, dann müssen wir sogar noch einen Schritt tiefer gehen auf die Customer Metrics. Das heißt, wir splitten jetzt nochmal zwischen Neu- und Bestandskunden, ja. Wir haben auch eine Effizienzverhältnis der Neukundengewinnung, also die Acquisition MERs, eine der wichtigsten Metriken in Meta, auf die wir optimieren. Und mit diesen Zahlen jetzt haben wir ein recht akkurates Set, was wir uns angucken können. Das müssen wir jetzt nur noch in den Kontext des Kanals setzen, mit den saisonalen Schwankungen einfach mal gucken, wann kann die Acquisition MER niedrig sein, wann kann sie hoch sein. Und können damit sicherstellen, dass wir einen kontinuierlichen Strom an Neukunden haben. Ja. Kleiner Double-Check. Kannst du in eurem Performance-Marketing eine klare Trennung zwischen Neu- und Bestandskunden gerade Performance gewährleisten? Weißt du, wie viel du mit deinem Facebook-Werbekonto Neu- und Bestandskunden anspielst? Oder Google oder Influencer? Falls nicht, sollten alle Alarmglocken schlagen. Also ist wirklich crazy. Auch hier kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, ja, jetzt fange ich selber schon an zu gehen, wir ziehen durch, es wird noch richtig geil jetzt hier im Report. Wir haben eine Brand geonboardet mit circa, was sind die ungefähr, ich glaube 330, 340k Spend oder sowas im Monat, war die Hälfte auf Retargeting. Ich habe gesagt, Leute, ihr habt zwar echt viel Bestandskunden, es macht Sinn auch Bestandskunden mal zu targeten während Sales Events und so, aber Evergreen die ganze Zeit durchballern, bei der Frequenz, Sieht zwar schön aus, der ROAS, aber One Click war der richtig scheiße. Lass mal Holdout-Test machen. 80.000 gekastet, Holdout-Test erfolgreich gewesen. Neukunden sind eher gleich geblieben, Bestandskunden sind gleich geblieben, nicht weniger. Haben das Budget in Neukunden gepusht. GG. Ja, also es war wirklich crazy. Jetzt habe ich hier ein richtig geiles Goodie für dich. Ich habe eine Diagnose-Checkliste. Wir sagen immer, der Sweet Spot für deine E-Commerce-Brand. Der Reality-Check, den du mal machen darfst, ist, trägt denn dein Bestandskundengeschäft bereits deine Fixkosten und erzeugt darüber hinaus ein starkes Betriebsergebnis? Ein Ziel in eigentlich allen E-Commerce-Brands, die wir haben, ist es, dass wir immer mit Bestandskunden die gesamten Fixkosten decken. Und der Fixkostenanteil sollte nicht mehr als 15% sein. Das heißt, du kannst mal selber gucken, kurzer Reality-Check, ist das der Fall? Und falls nein, hast du entweder ein Problem in deinem Business-Model, komme ich gleich noch dazu, oder fehlende CRM-Tätigkeiten oder zu wenig Neukundenvolumen. Und durch die Dead Zone zu kommen, bedeutet, genau das zu erreichen. Und da kann ich dir nur empfehlen, push da einfach mal durch. Ja, was wir Solo-Founder haben, die das erste Mal 200.000 im Monat knacken mit uns und alles selber machen, mit einer Assistenz im Customer Support, einfach damit die Bestandskunden das erste Mal da sind, die man nicht so ja, teuer und zeitintensiv einkaufen muss, ja, und das dann auch kontinuierlich mal halten, das ist der Wahnsinn, ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann es nicht oft genug sagen, was wir da mit unseren jungen Startups von null teilweise hinlegen, genauso auch mit den Scale-Ups, das ist richtig geil. So, und ich bin auch, muss ich auch dazu sagen, sehr, sehr fest davon überzeugt, bevor wir jetzt hier in die Scorecard gehen, dass E-Commerce-Business-Modelle, die unter 15% Returning-Customer-Business haben, eigentlich tendenziell eher 20%, die werden sterben. Also so One-Time-Purchaser-Brands, so, das sind kurze Sprints, ist ein bisschen wie die ganzen Dropshipper, ja, und die tollen Leute, die hier krasse Case-Studies publishen, wie sie irgendwie Dropshipping-Brands von 0 auf 2 Millionen gebracht haben und dann sind die tot nach 3, ja, weil da kein Backend dran ist. Also das ist einfach total scheiße, ist einmal den Markt gesqueezed, ja, guter Product-Market-Fit und that's it. Und die geilsten Brands bei uns, die haben eine unfassbare Liebe zu ihrem Produkt und eine unfassbare Liebe zu den Kunden, um eine geile Experience zu schaffen. Auch bei meinen eigenen Investment Cases, ja, Skimbro zum Beispiel, da haben wir so viel im Produkt investieren müssen die letzten 2 Jahre. Und jetzt rennt die Bude. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Deswegen gibt es jetzt hier so eine kleine Checkliste für dich. Und zwar unsere E-Commerce Brands Selbstdiagnose-Checkliste. Wir haben die auch in unserem Workshop tatsächlich drin, den wir vor ein paar Monaten gelauncht haben. Ist eine Stunde Workshop, der sich nur um das Thema Prozessstrukturierung und Business Modeling dreht. Da kannst du hier mal einscrollen, da kannst du dir Noten vergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie in der Schule, wirst du lieben. Und einfach mal gucken, bei welchem Score kommst du raus. Die Scorekarte unterteilt sich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bereiche. Wir haben EBITDA, deinen aktuellen, dein AOV, Lieferantenzeiten oder Lieferzeiten von deinem Supplier, bis es auf dem Lager liegt, die Zahlungsbedingungen, musst du vorfinanzieren oder nicht, deine Fixkostenanteile, deinen organischen Traffic-Anteil, dein Deckungsbeitrag 1, dein 60-Tage-CLV und daraus entsteht ein Score. Und wenn du zwischen 16 bis 14 hast, kriegst du Note 1, 2, Note 2 bis 13 bis 11 Punkte etc. Und da ist jetzt wichtig, ja, ich kann dir wirklich empfehlen, Note unter 3 bedeutet, dass du die Prioritätensetzung, die ist aus dem Gleichgewicht bei dir. Und du hast dann wahrscheinlich kein sauberes Tracking und du hast auch wahrscheinlich kein richtig geiles Businessmodell oder du hast es noch nicht richtig zusammengesetzt. Also das sind bei uns Arbeiten ganz oft, wo wir sagen, ey, bevor wir uns jetzt ein ROAS angucken, lass mal an deinen Lead Times arbeiten. Also dass wir die Produktiterationszyklen im Prinzip besser hinkriegen und wir schneller wissen, was Product Market Fit hat. Wir generell einen Retention Case draus werden lassen oder wie die Zahlungsziele deiner Lieferanten verhandeln müssen, damit wir nicht die ganze Zeit vorfinanzieren müssen etc. 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 Also es sind lauter so Sachen, wo, und ich liebe das auch, so dieses ganze Business Model Restructuring die ganze Zeit. Das ist saugeil. Ja, wenn man es mal verstanden hat. Das heißt, nutz hier gern diese Schablone, ja, falls du gerade Podcasts zuhörst, einmal auf YouTube gucken oder auf unserer Website, ganz einfach mal draufklicken und dann siehst du da tatsächlich einmal, wie du das ausfüllen kannst und so weiter und so fort. Genau, dann ist es tatsächlich einmal so. Wir scrollen mal ein bisschen weiter. Die Realität der erfolgreichsten Marken. Was machen erfolgreiche Marken aus? Die, die schon erfolgreich 7- oder 8-stellig Umsätze bei uns machen und richtig Gas geben, sehr effiziente Business Models haben, die machen pro Kopf 1 Million Euro Umsatz im Jahr. Ja, also ein paar unserer erfolgreichsten Startups, ich habe es schon vorhin gesagt, die haben in Teilzeit es geschafft, das erste Mal 80.000 Euro zu schaffen. Wir haben Mamas bei uns, fucking Raketen. Shoutout zum Beispiel an Katharina von Marmelo. Ja? Bootstrapped, 0 auf 200k im Monat. Ja? Es ist so geile Geschichten bei uns, ich kann es echt nicht oft genug sagen. Aber die rocken es einfach, weil sie einfach dran glauben, dass das funktioniert. Und einfach einen unfassbaren Revenue pro Kopf. Ja, die sind nur zu zweit. Ist nur ein Founder-Team. 200k im Monat. Back to back to back, 3 Monate am Stück jetzt. Ja, vor Q4. Diese Entschuldigung, wir haben keine Zeit, ist ein Riesenvorwand. Und meistens ein Resultat von einer unzureichenden Strategie und einem fehlenden Verständnis für die Zahlen, die in der Selbstdiagnose-Checkliste drinstehen und unserer Hierarchie der Metriken. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Kontext, Leute. Habt den richtigen Kontext. Versteht das bigger picture eurer Brand. Habt belastbare Daten. Ja, wenn ihr euch jemand sagt, dein ROAS ist zu niedrig, ist das nicht belastbar. Ja, das ist einfach Quatsch. Ich finde, in 99% der Cases habe ich lieber einen niedrigeren ROAS als einen hohen. So, und wenn der Umsatz schwankt, Mitarbeiter kommen und gehen, Agenturhopping bei dir Tagesprogramm ist, dann hast du wahrscheinlich diese Fähigkeiten noch nicht richtig selber entwickelt. Oder sie waren noch nie notwendig auch. Kann auch sein. Und dann sollten jetzt die Alarmglocken läuten. Durch korrektes Tracking ändert sich die Richtung, in die sich Unternehmen bewegen und Fokus auf die 20% der Tätigkeiten, die 80% des Cashflows liefern, werden möglich. Wir gehen in die letzte Stufe der Hierarchie der Metriken. Channel-Specific Metrics. Endlich gehen wir ins Werbekonto, oder? Also, du bekommst jetzt die Antworten auf die Fragen, die dich schon lange beschäftigen. Aber bevor wir anfangen, muss ich dich nochmal enttäuschen. Wir werden hier nur begrenzt über den ROAS sprechen. Haben wir schon genug gemacht, ja? Sondern wir konzentrieren uns auf seine Bestandteile. Also, wie setzt sich denn eigentlich der ROAS zusammen? Der ROAS ist eigentlich ein Produkt aus dem CPM, deinem 1000er Kontaktpreis, dem CPC, ja, da steckt auch die Click-Through-Rate drin, also der CPC setzt sich zusammen aus der Click-Through-Rate und dem CPM und so gesehen dein CPA, ja. Und die Ironie der Situation ist, die Kennzahlen, nach denen alle arbeiten, ist ein bisschen so, als würde man eigentlich nur die Spitze des Eisbergs betrachten. In unserem Fall ist es der letzte Teil des Eisbergs. Und wenn wir die jetzt in den richtigen Kontext setzen, können wir eigentlich halt mit Kontrollwerten im Werbekonto arbeiten. Auch mal hier so ein bisschen so ein kleiner Year-over-Year-Vergleich. Wir haben uns mal so einen Screenshot rausgesucht aus USA. Der ROAS zwischen 21 bis 22 ist halt super signifikant gedroppt in dem Bereich. Also der ist wirklich so richtig, richtig, richtig runtergegangen. Und wir haben auch damals, als iOS 14 gekommen ist, das mal alles so gegengeprüft und haben mit diesen Kontrollwerten, also wie er sich zusammensetzt mit CPCs, Google Analytics, Daten und so weiter und so fort, haben wir mal den ROAS gebenchmarkt. Und sind mal hingegangen und haben praktisch auf den Daten, die uns verloren gegangen sind, durch iOS 14 in Accounts einfach einen Kontext in GA und über die Hierarchie der Metriken gemacht, sodass wir dann halt einfach gesagt haben, gut, jetzt fehlen zwar 30% der Daten, aber ich kann ja immer noch auf die fehlenden 30% als Benchmark optimieren, wenn ich sie einfach als Kontrollwert nutze. Surprise, ja. So. Und jetzt optimieren wir da halt die ganze Zeit, teilweise auf 0,6 und whatever, weil wir wissen halt, was die Bench ist. Weil wir die Brücke gebaut haben hin zu anderen Zahlen, den Kontext geschaffen haben und aber auch die P&L und vieles, vieles mehr. So, und das ist richtig geil. Und mit dieser Systematik übrigens, also wo wir auch nochmal beim Thema CPC sind, ein CPC in einem Werbekonto reicht auch ganz oft, gerade so während Black Friday, ne, da hast du die Kontrollwerte, dein Shopify Live View offen, deine Bitcap-Kampagnen mit 30k Daily Spend und so. Und wenn ich sehe, ey, ich kaufe für 80 Cent Traffic ein, der ist auf meiner Website 4 Euro wert und ich pushe halt jetzt gerade einen Großteil des Traffics, der rüberkommt über Meta, gucke mir die ausgehenden Klicks an und die Sitzung auf der Seite und wie viel Warenkörbe ich live habe, dann habe ich grüne Sicht für die Skalierung. Als iOS 14 gekommen ist, wir haben hier so entspannt, wir waren so, jo, alles kein Problem, Leute, CPC, Revenue per User, Backend, Post-Purchase-Survey, Hierarchie der Metriken, entspannt euch, wir brauchen keine Attributionstools. Und wir haben die dann schon reingeholt, das war auch ganz geil, das war dann so ein bisschen so der Trend und ich war dann auch, oh gut, wenn wir Echtzeitdaten haben, passt schon. Aber ganz ehrlich, wenn diese Theorie hier sitzt, kannst du das auch ohne Attributionstools und auch sogar ohne Agenturen. Und frag dich einfach mal, welche Agentur kommt proaktiv auf dich zu und sagt, jo, ich will jetzt Google Analytics, ich will deine Unit Economics, ich will bitte einmal, ja, ich will mal das ganze Programm an Margen und P&L, damit ich am Black Friday um 23 Uhr für dich 30.000 Euro spenden kann, weil ich glaube, dass du gerade extrem profitabel bist. Die werden das nicht machen. Ja. Deswegen sage ich auch immer, Media Buying ist nicht schwer. Ich werde gleich noch dazu kommen, was da wichtig ist. ROAS richtig betrachten ist auch nicht schwer, aber es erfordert halt nun mal ja, eine ganzheitliche Betrachtung. 90% unserer Werbekonten mit einem monatlichen Werbebudget über 100.000 im Monat auf Meta skalieren auf ein ROAS von 0,5 bis 1,5, haben aber eine Gesamtmarketing-Effizienz von 3 bis 5. Falls du Kundenstimmen übrigens mal hören möchtest, wie sich das anfühlt, kann ich dir mal hier ein paar Links machen. Wir haben hier Sabro, Evalia, Lieblingscorp, echt ein paar coole Cases auch drinnen bei uns im Report, wenn du ihn dir mal anschauen willst, die zeigen und sagen, wie das ihr Leben verändert hat. Finde ich richtig, richtig cool, dass sie sich bereit erklärt haben, da einfach mal zu sprechen. Insofern, yes. Wir machen jetzt mal so, ROAS ist gefährlich, wissen wir jetzt inzwischen, warum, weil Zuverlässigkeiten der Daten gefährlich ist, etc. Und da ist halt auch nochmal ein bisschen der Punkt, ne? Da kommen wir jetzt mal hier auf Bestandskampagnen oder beziehungsweise Kampagnenstrukturen. In Meta und in Google gibt es ja, also sowohl Meta die Advantage Plus Kampagnen, als auch Google die PMAX Campaigns, also Performance Max Kampagnen. Da soll ja das meiste eigentlich automatisiert passieren. Ich habe hier auch mal einen Account tatsächlich von Skinbro. Ja, da siehst du, wir optimieren hier auf 0,91 ROAS, spenden trotzdem 17.000 durch und so weiter und so fort. Das geht alles, ja. Am Ende des Tages, weil wir dem Algorithmus eigentlich freien Lauf lassen. Einfach tun lassen, was er eigentlich will. Ne? Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Du hast den ROAS, der ist eine Metric. Du hast im Media Buying eigentlich keine zu viel große Arbeit mehr. Und solange du dein Controlling im Griff hast, ist Performance Marketing, also wir kriegen mit der Ausbildung bei ICOSA, ja, wir bilden ja Mitarbeiter aus, ist übrigens auch ja, kann ich nur nicht sprechen, aber es kommt da was richtig, richtig Geiles. Es ist irre, wie schnell wir den Time-to-Value von Mitarbeitern hinkriegen, wenn die einfach mal diese Grundlagenprinzipien haben. Und das ist auch keine Marketingrolle, die wir da brauchen, sondern mal eine kreative Person sein. Ja, und die Daten sauber bemittelt. Es gibt schon ein paar analytisch und kreative, das sind dann die richtig geilen, aber ja. Das ist so das Ding. Am Beispiel von Skinbro auch nochmal zum Thema Restrukturierung übrigens. Wir hatten auch, als wir gelauncht sind, das Problem, unsere Box hatte gar nicht so einen geilen Product-Market-Fit. Also wir hatten so eine Box mit einer Reinigung, einem Peeling und einer Creme und mit der sind wir gestartet. Und es war dann tatsächlich so, dass wir, nur weil ich eine Ad gebaut habe, die ultra viral gegangen ist, die erste Everything-Ad damals, als sie geboren wurde, ging das voll ab. Und wir hatten auch keine gute Scorecard. Also wir hatten zwar insane Margins, gute Retention Rates, aber einen recht schlechten AOV. Wir mussten Ware vorfinanzieren erstmal. Beauty ist extrem Pain. Und dann sind wir in die strategische Produktentwicklung gegangen, haben geguckt, wo kriegen wir höhere Warenkörbe, bessere Margen, höhere Wiederkaufsraten, repositionieren wir uns ein bisschen und haben dann was gegen Augenringe, Anti-Aging für eine kaufkräftigere Zielgruppe gebaut, also 50 plus. Und das hat auf dieser Business-Modell-Ebene so einen riesengroßen Unterschied gemacht, dass wir jetzt halt auf 100.000 Spend im Monat sind and beyond. Mit Duschseifen und dann die Augenringe-Cremes und einfach, ja, richtig geile Audiences gehittet und eine coole Brand und eine geile Custom-Experience gebaut. Und das war's. Übrigens auch hier, Beispiel Adrian von Robinshop, den haben wir auch von null auf aufgebaut. Tatsächlich cooler Case haben wir damals von einer Headband-Manufaktur beziehungsweise eigentlich von einer Cap-Manufaktur hin zu einer Headband-Manufaktur transferiert, damit wir ja ein bisschen eine weiblichere Audience haben, die kaufkräftiger ist, ein bisschen älter auch werden darf gerne und Gas geben. Auch hier nochmal, wir haben in diesem Workshop, und wenn dich auch das Restrukturierungsthema nochmal interessiert, wenn du jetzt anfängst, die Zahlen zu betrachten, ne, guck dir bitte den Workshop an, den wir auf unserer Seite haben. Findest du auch in den Ressourcen. Super geiler Workshop mit echt tollen Insights tatsächlich. Und da kannst du einmal dir das mal ansehen mit der Scorecard und auch wirklich operative Tipps, wie wir Marketing dann restrukturieren, falls man merkt, dass das ein Problem ist. Und da ist auch ein wichtiger Stichpunkt, Exkurs fiktive Probleme. Wenn diese Controlling-Themen nicht stehen, gibt es auch ganz oft so Leute, die denken, sie haben ein Problem, verlieren damit extrem viel Zeit, aber die haben eigentlich gar kein Problem, wenn man es richtig betrachtet. Vielleicht hast du das inzwischen auch bemerkt, dass die falsche Betrachtung durch falsche Fakten dann fiktive Probleme im Prinzip erzeugt, wie wir müssen unseren Online-Shop optimieren, der ROAS ist zu niedrig, wir brauchen eine Agentur oder mehr Mitarbeiter, wir brauchen noch Tool XYZ, damit wir endlich Punkt. Das ist echt doof und ich kann dir es auch einfach nur sagen, wenn du diese Daten nicht hast, bist du einfach nur eine weitere Person mit meiner Meinung. I'm fucking sorry. Und ich weiß, das klingt auch unromantisch, aber wir haben ein großes Herz für Leute, die bis jetzt das noch nicht haben und verstehen. Und ihr solltet das einfach nicht euren Gefühlen überlassen. Unternehmertum hat viel mit sehr rationalen Entscheidungen zu tun und nicht mit Unsicherheiten. Das ist einfach fucking data-based work, Punkt. Und wenn du das nicht einsiehst und zu verheiratet bist mit der Idee einer romantischen Gefühlsebene im Unternehmertum und Herzensbusiness, dann kann ich dir sagen, you won't probably make it. Ja, es wird einfach schwer. Und geh dem nach, geh deiner Mission nach, aber mach's dir einfach und bring eine Ratio rein. Ja, ich kann dir auch sagen, aus meiner Perspektive, ich bin gerade in einem extremen Prozess, Leadership zu lernen, Führungskräfte einzustellen. Wir hiren hier gerade Leute bei uns mit sechsstelligen Gehältern. Diese kognitive Dissonanz im Kopf einer Person, ja, dieser Wunsch, immer nur das eine zu machen und das andere wegzulassen. Das geht nicht. Du musst beides können. Du musst und wirst zwangsläufig andere Perspektiven einnehmen müssen. Und deine Identität wird sich auch über die Jahre hinweg immer mal wieder anpassen müssen. Weil die Person, die den Brand von 0 auf die erste Million bringt, ist nicht die Person, die den Brand von 1 Million auf 10 Millionen bringt. Und genauso wird es auch nicht die sein, die sie von 10 auf 25 bringt. Gefühlt schon Nico V3, ja, der letzten 4,5 Jahre. Insofern, ein bisschen weiteres Beispiel. Wir haben vorhin ein Thema gehabt, dass eine Brand zu uns gekommen ist mit extrem hohen Google-Werbeausgaben. Die hohen Google-Werbeausgaben, die kommen ganz oft zustande, weil oft auf ein Last-Click-Attributionsmodell optimiert wird. Also Google kriegt immer Last-Touch attribuiert. Heißt, alle Verkäufe bei Google werden immer dem letzten Klick vorm Kauf zugeordnet. Selbst wenn also Meta-Ads ein paar Tage zuvor eigentliche Grund für die Google-Suchen waren, wird den Google der Kauf beansprucht. Und das ist das Problem, warum Leute auf Google immer so massiv overspenden, weil sie glauben, dass da der ROAS am größten ist. Da wird ein faktisches Problem gelöst, basierend auf einem mangelnden Verständnis für Attribution und einer fehlenden Betrachtung der Hierarchie der Metriken für den Gesamtkontext. So, jetzt haben wir verdammt viel Theorie gepaukt. Wenn du bis hier noch am Start bist, bist du richtig geil drauf. Ich muss auch wirklich sagen, es ist alles ein bisschen länger als gedacht, aber ich feier's. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir jetzt tun? Wie kriegen wir das hin? Und das machen wir jetzt im letzten Kapitel dieses Reports. Kapitel Nummer 3, und zwar The New Way of E-Commerce Tracking and Controlling. Nachdem wir also jetzt verinnerlicht haben, welche Metriken wirklich zählen und wir eine goldene Regel etabliert haben, und zwar keine Zahl isoliert zu betrachten, stellt sich die entscheidende Frage, und die ist, wie behältst du den Überblick über all diese Informationen? Und für die meisten Marken unter der ersten Million reicht eine Excel. Kein Google Analytics, keine komplexen Attributionsmodelle, kein Tech-Fuck-Up. Und das nennen wir bei uns den Ecosa-Kassensturz. Und der sieht wie folgt aus. Der Ecosa-Kassensturz, erstmal ganz kurz zur Erklärung, ist eine holistische Betrachtungsweise auf Kalenderwochenbasis, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und Teams ein Verständnis für Zusammenhänge schafft. Du siehst hier mal einen Kassensturz. Der hat die Hierarchie der Metriken auf der linken Seite, die ganzen Channels unten drunter. Da sieht man auch mal, so grüne Wochen haben wir hier gepusht. Ne? Da sieht man dann CACs, AOVs, gesqueezed, dass man hier eine Woche mit 430.000 netto Umsatz drin, 48.000 Adspend, CACs in die Höhe geschossen, dann droppt er die Woche drauf wieder runter. Du siehst hier mal so ein bisschen die Dynamiken. Warum ist dieses Dokument so einfach, aber dennoch effektiver als 90% der Tracking- und Controlling-Attributionstools? Wir haben Brands geonboardet bei uns. Die haben gesagt, oh Nico, wir haben jetzt so krass viel investiert in hier irgendwelche Attributions-Data-Custom-Setup-Warehouses. Warum steigen wir jetzt auf eine Excel-Tabelle um? Berechtigte Frage. Simplicity is key. Ja, vereinfachen ist immer wichtig. Und weil es bei einem bis maximal zwei Marketingkanälen gerade als Startup auch ausreicht und man sie nicht dazu zwingen muss, irgendwas anderes zu machen, haben wir hier einfach die wichtigsten Metriken in die Hierarchie gepackt und das Zusammenspiel, um den Kontext zu schaffen. So, und was wir festgestellt haben, ist ja, Tracking und Attributionsthemen sind ja irgendwie ein bisschen Trash. Also die reichen nicht mehr aus, die dienen als Kontrollwerte. So, dennoch übernehmen wir die Kennzahlen im Kassensturz und haben somit im gesamtheitlichen Blick Kontext. Wir checken auf einmal, wie sie zusammenspielen, wie Meta auf Google sich auswirkt. Steigt der ROAS auf Google, weil wir Meta pushen? Ja, surprise. Wenn du Meta skalierst, steigt der Umsatz auf Amazon. Ja, surprise. Mehr Suchanfragen auch auf Amazon. Gibt Leute, die bestellen dann auf Amazon. Per Default. Ich bin auch ein Amazon-Buyer. Ja, ich kaufe selten in Online-Shops. Wie paradox. Ja. Wenn du auf Meta skalierst, steigt der Revenue aus E-Mail. Wenn du auf Google skalierst, gibt es einfach ein Limit an Suchanfragen. Das geht dann irgendwann nicht weiter. Es gibt einen Grenzwert. Wenn du E-Mails verschickst, steigt der ROAS auf Meta. Wenn Influencer einen Beitrag veröffentlicht, steigt der ROAS auf Meta. Wenn du eine große Branding-Maßnahme durchführst, wie zum Beispiel TV-Kampagnen, steigt der organische Traffic. Weil die Leute, du hast ja kein Facebook-Pixel im Fernseher drin, ja? Sondern deine Attributionsmodelle höchstens über die Post-Purchase-Survey und Custom gebaut. Du kannst sogar deinen Sales-Cycle bei höherpreisigen Produkten im Auge behalten und sehen, wie Budgeterhöhungen vor 3 Wochen Auswirkungen auf deinen Umsatz dann haben. Und ganz viel mehr. Du kriegst ein Feeling für Seasonalities, wenn du das mal sauber machst. Und das ist irre wichtig. Das ist der Move. Okay? Kurz gesagt, du entwickelst ein Verständnis für Zusammenhänge. Du betrachtest nicht alles in deinem Unternehmen in isolierten Lösungen, wie die meisten Agenturen es tun, und dir den ROAS dann kopieren. Ja? Oder viele andere tolle Berater, ja, die es da so gibt, die unsere ganzen Systeme einfach klauen und sagen, es ist ihr Produkt oder ihre Themen. Long story short. Die Daten für den Kassensturz. Ja. Wo kriegst du die her? Einmal die Woche aus dem Shop-Backend, Werbekonten und GA. Einmal manuell wird das meiste berechnet bei uns, also die Formeln. Und die Überraschung ist, du wirst erstaunt sein, wie viele Marken sich verrückt gemacht haben wegen ihres Trackings. Sauteure Tools. Und dann reicht diese Billo Excel-Tabelle für 450.000 Umsatz in einer Woche. Ja, also wir verdonnern da echt ganz oft alle unsere Brands dazu, ganz am Anfang einfach mal loszulegen. Allein dieses Jahr so haben wir mit 4 E-Com-Brands über 10 Millionen Jahresumsatz, die bei uns gestartet sind, die haben wir dann verdonnert, ja, einfach mal das Ganze zu machen und haben dann 50.000 Monthly Cashflow freigeschaufelt, einfach indem sie Sachen gecuttet haben. So, wie funktioniert Tracking für bis zu 8-stellige E-Commerce-Brands? Da brauchst du dann schon ein bisschen Data. Da muss dann am Ende des Tages das Ganze in Kohorten betrachtet werden, also Produktgruppen, Kundengruppen, Offergruppen, Messaging konsolidieren. Da müssen wir dann ein bisschen tiefer gehen. Das heißt, wir brauchen verlässliche Zahlen bis zum Cashflow. Konkret, wir müssen jetzt zum Beispiel mal gucken, hey, wie ist der CLV über eine Produktgruppe? Wie viel Adspend haben wir über eine Produktgruppe? Wie sind die Timelags zwischen First und Second Order? Wie sind die 30, 60, 90, 365 Tage CLVs? Wie entwickelt sich das Bestandskundengeschäft einer jeweiligen Kohorte über die Laufzeit? Wo können wir uns so mit welchen ROAS leisten? Wie sind die durchschnittlichen Bestellwerte? Wie setzen sich die AVs zusammen? Wie sind die Product Relationships? Also da wird es dann schon ein bisschen spannender. Ja, das heißt, hier müssen wir noch mehr Kontext schaffen. Der liebe Max von Klar, ja, die haben da ein super Tool gebaut, das macht ihr dann so vollautomatisiert, eigentlich so ein Kassensturz und Steroids, die haben das auch super ergänzt, auf meine Anfrage nochmal die Marketingmetriken in die P&L mit reinzunehmen, finde ich richtig geil, da kann man das genau abbilden. So, und durch diesen erweiterten Kontext, den wir dann haben, wir haben auch so ein fettes Forecasting-Modell gebaut, da komme ich gleich dazu, haben wir dann tatsächlich richtig, richtig geile Entscheidungsgrundlagen, können Forecastings bauen und abgehen. By the way, Ecosa-Kunden kriegen 20% Lifetime-Rabatt auf Klar-Accounts. Wenn du also nicht nur sparen willst, sondern auch uns das Benchmarking und die Ableitung der operativen To-Dos vornehmen lassen willst, bitte melde dich, bevor du jetzt einen Klar-Account erstellst. Ja, ich liebe das zu analysieren. Ich kann super, super geil, können wir hier intern auch mit Mario, Niklas und allen zusammen Business Models komplett restrukturieren und neu zusammenbauen. Done for you as a service. Das ganze Ding einmal auseinandernehmen mit dir, wenn du willst. Das heißt, macht das Onboarding nicht mit uns zusammen, auch die Zuteilung der Kosten und so weiter ist wichtig. Kleine Erinnerung nochmal hier, du hast jetzt hier mal so einen Case, der hat 7,8 Millionen Revenue, da war das Target 750.000. Ja. Da sind wir 23 gestartet. Du siehst es jetzt hier. Sind richtig durchgebrettert. Jetzt mit 2,5 Millionen CM3 auf 1,2 Millionen Marketing Costs. Ja. Wir haben da einfach CM3 einfach optimiert die ganze Zeit. So. Und CM3, wie gesagt, nochmal Erinnerung, Profit for Fixed Kosten, ja, stellt hier in dem Daily Dashboard die Holy Metric eigentlich dar. So, das ist wichtig zu verstehen. Dann ist der CAC, der Neukundenrohrs, und so ist alles relativ und du kannst auch richtig durchbrettern. Ja, so. Genau. Kleine Case Study hier. Liebes Team von Evalia, auch richtig geil. Kannst du dir mal hier anschauen, da sind die ganzen Themen drin, wie wir da durch Gas gegeben haben, wie die sich freuen, weil wir jetzt 3 Mio. CM3 gemacht haben, statt nur 1 Million mehr auf dem Bankkonto, ist das faktisch als im Vorjahr, sogar mit weniger Overhead, also ist richtig geil, Cornelia, Shoutout, richtig gute Arbeit bei uns gemacht. Alternatives Tool wäre ein Triple Whale, auch ein Lifetime Lee hat so eine abgespeckten Variante, die Themen. Hier siehst du auch mal einen größeren Case bei uns, der die letzten 365 Tage 26 Millionen gemacht hat, mit einem Net Profit von 5,7 Millionen. Da hast du auch, also im Triple Whale eigentlich so diese Hierarchie der Metriken, kann man auch machen. Ist auch nochmal so eine Attributionsthemen dabei. Aber wie gesagt, so die wichtigen Kennzahlen und Dashboards, die du brauchst, ist die Umsatzentwicklung im Zeitverlauf. Also du solltest so Month over Month vor- und nachherige Zeiträume vergleichen können, relativ schnell mit der Hierarchie der Metriken. Du bräuchtest AOV-Reports, du brauchst auf jeden Fall eine Kohortenanalyse-Funktion, wo deine COGS mit involviert sind, sodass wir CM3-Analysen vornehmen können. Deine Returns müssen da drinnen sein. New and Returning Customer Split ist essentiell. Das sind Dashboards, die wir brauchen, um den Überblick über diese wichtigen Kennzahlen und auch die Unit Economics und die Hierarchie im Blick zu behalten. Und den Kontext zu schaffen. Ja? Kontext. Also immer Kontext. Und das ist Chefsache. Ich kann es nicht genug sagen. Ich habe auch letzte Woche habe ich eine Brand Bones, 60 Millionen machen die, habe ich die Founder verdonnert und gesagt, ey, meine lieben Brudis, ja, bitte, ihr donnert euch jetzt weg, geht rein, ich habe euch die SOPs gezeigt, geht ins Forecasting und im Forecasting setzt ihr euch mit diesen Zahlen hier auseinander und eigentlich nicht mit viel mehr. So, und jetzt kommen wir noch zu den Attributionsmöglichkeiten. Attributionstools, wie gesagt, cool. Bedeutet eigentlich, dass wir die Channel-Metriken wie ein ROAS ein bisschen genauer auf die jeweiligen Werbeanzeigen zuordnen können. Dennoch, wie gesagt, da kann man Tools wie einen Tracify nutzen, da kann man Tools wie einen Attribute nutzen, da kann man Tools nutzen wie zum Beispiel AdMetrics gibt es, glaube ich, noch. Ne? Die, also meiner Meinung nach, die nehmen sich alle nicht viel. Die sagen alle auch, klar, hat eine Attributionsfunktion. Aber sorry, Leute, ja, das ist ein riesen Kindergarten. Ihr habt alle ungefähr dieselben Informationen. So. Und ihr versucht alle die letzten 5-10% rauszuholen. Ja, und ihr müsst es halt machen, weil es halt irgendwie gerade ein Trend ist. Aber bitte, friendly reminder, macht euer Basic Setup und ich will auch mal, dass ihr alle rausgeht und mal sagt, was eigentlich wirklich wichtig ist. Deswegen, ich finde klar cool, weil die haben mit Unit Economics angefangen, haben Attribution jetzt erst nachgezogen. Ja, die haben mit den wichtigsten Sachen angefangen und dann sind die erst weitergegangen. Insofern. Noch ein ganz heißer Tipp. Wenn wir Multi-8-Figure-Brands haben, die bauen dann so eigene Data-Warehouses. Ne? Ich glaube, ich habe das sogar noch hier drinnen dann. Das, was eine richtig fette Gewichtung haben sollte, ist eine Post-Purchase-Survey. Eine Post-Purchase-Survey ist eine auf der Dankesseite integrierte Umfrage mit der eigentlich wichtigsten Frage, wo bist du das erste Mal auf uns aufmerksam geworden? Was mich ja nicht interessiert, wo war der letzte Kontaktpunkt? Das ist oft Google, meistens Google, deswegen ist überall so viel Direct- und SEO-Traffic attribuiert. Das, was mich interessiert, ist, wo war der First Touch? Wo war der First Touch? Wo habe ich den Ärmel reingekriegt von der Person? Und das splitten wir auch zwischen 9 Bestandskunden bei uns. Und dann kriegen wir Zero-Party-Data, so nennt sich das, ja, wenn ein Kunde freiwillig uns Daten gibt. Und fürs Wachstum sind die Neukundendaten wichtig. So, das heißt, wir fragen, wo bist du das erste Mal, wo hast du das erste Mal von uns erfahren? Splitten nach Facebook, Instagram, Google, Empfehlung, Ladengeschäft, optional, TikTok, YouTube, Celebrity, können Influencer-Namen hinzufügen, kann man beliebig erweitern. Und für Returning Customer fragen wir, was ist der Hauptgrund, warum du heute wiedergekommen bist. Die kann man noch ultra geil weiter aufbauen, also mit Folgefragen und echt so Wenn-Dann-Logiken, wie zum Beispiel, hey, wenn der Kunde Instagram auswählt, dann splitten wir und fragen, wo auf Instagram jemanden, dem ich folge, also einem Influencer oder eine Werbeanzeige. Und das erlaubt uns, genau auf dem Channel zu identifizieren, was eigentlich den Kauf initial ausgelöst hat, also was der First Touch war. Die ganzen Attributionsmodelle, schaut es euch einfach mal an. die kriegen es nicht geschissen, sorry, auf First Click mal saubere Werte zum Ausdruck zu bringen. Also wie oft habe ich das probiert, in einem Kanal mit Holdout-Tests mir anzuschauen, wenn ich Meta abschalte, ja, dann müsste ja First Click die ganze Zeit Google sein, war dann auch weiterhin First Click. Wenn ich Google anschalte, Google abschalte, dann war First Click trotzdem nicht mehr. So, war trotzdem nicht mehr Meta. Wir haben da ultra große Holder-Tests gemacht. So, die haben es damals, vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren war es, glaube ich, die haben es alle nicht geschissen bekommen. So, und das ist ein Riesenthema. So, und super, weitere Fragen wären dann noch, wie lange kennst du uns schon, warum hast du genau dieses Produkt gekauft, wie wirst du dein Produkt verwenden, was hätte dich beinahe davon abgehalten, da können wir super viele tolle Fragen rausnehmen. Auch hier, richtig geiles YouTube-Video, da geht es darum, Attribution gelöst. Ja. Kurze Checkliste, je nach unternehmerischen Reifegrad, bis zur 1. Million. Tracking auf Kalenderwochenbasis mit der Hierarchie der Metriken, neuen Bestandskundensplit, CRC-Tracking auf Tagesbasis möglich, also CRC-Tracking. Hast du alle Marketingkanäle in einem Report auf Kalenderwochenbasis gesammelt? Klar, dass komplexe Attributionsmodelle nicht nötig sind, da wir sowieso nur 1 bis maximal 2 Marketingkanäle bespielen sollten. Ab 7- bis 8-stelligen Jahresumsätzen, Multichannel-Attributionssoftware für Kontrollwerte, zum Beispiel Tracify Attribute klar, Grundlagen der Attribution verstanden, Tracking bis runter auf den Cashflow, Kohortenanalyse auf CM3-Basis möglich, Post-Purchase-Survey integrieren und Saisonalitätenplanung durchgeführt. Auch hier irre wichtiges Thema, komme ich jetzt zum Schluss noch dazu. Und dann ab 8-stelligen Umsätzen würde ich ein eigenes Data Warehouse aufbauen. Also ein Custom-Attributionsmodell, je nachdem, was du für tatsächlich Sales- und Consideration-Cycles hast. Aber damit würde ich mich nicht auseinandersetzen, wenn du nicht diese ersten und zweiten Themen als Grundbedingungen hinkriegst. So. Cooles Bild hier. Was für ein schöner Mann. Nein. Also, wichtig. Ein tiefgreifendes Problem, was wir sehen und was viele auch nicht wissen, ist, dass sie nach, also gerade nach diesem Report, ja, bitte fang jetzt nicht, geh jetzt nicht in Aktionismus rein, ja. Schau einfach, dass du jetzt mit den Basics erstmal anfängst. Wenn du die Daten aggregierst und den Shortcut gehen willst, dann melde dich einfach bei uns. Dann machen wir es mit dir zusammen, gehen rein, machen Attacke, nehmen das Business auseinander und bauen es in 5-mal geiler wieder zusammen. I'm more than happy to help. Und dann geht's hier los. Auch hier nochmal der kleine Shoutout, bitte. Falls dir das hier hilft, so schick's bitte weiter. Ich hoffe mir, dass das einfach viele Leute sehen werden und wir diese Disziplin aus den Brands hier irgendwie in den Markt gedrückt bekommen, um jetzt einmal noch ein letztes Bonuskapitel durchzugehen. Ich merke gerade, wir haben 4 Kapitel, und zwar exzellentes Marketing durch exzellentes Tracking. Wir machen jetzt nochmal Marketing-Endsport. So, was bringen mir jetzt die ganzen Zahlen, wenn wir damit nicht mehr Geld verdienen? So, grundlegend, im Grunde läuft jetzt alles auf deinen geschäftlichen Erfolg heraus. Ja, was heißt das? Was heißt das? Du willst mehr Geld verdienen, du willst jetzt saubere Forecasting-Modelle nutzen, du willst, dass dein Geschäft auf mehr Füßen steht, damit wir weniger schlaflose Nächte haben. Du willst durch die richtigen Zahlen ein glückliches Team haben. Jeder soll gewertschätzt werden, sich gewertschätzt fühlen. Wir wollen konstante Weiterentwicklung durch KPIs und somit auch kontinuierlichen Fortschritt, weil wir sehen, was gut und schlecht funktioniert. Wir wollen weniger Stress, weil wir wissen, wo wir unseren Fokus hinlegen und wir auf Cashflow optimieren und somit weniger operativ involviert sind. Und eine höhere Marketing-Effizienz, um weniger Geld zu verbrennen. Und Marketing-Effizienz höher im Sinne von, wir kriegen nicht mehr ROAS, sondern mehr CM3 raus. Und damit wir das jetzt schaffen, brauchen wir einen Plan. Wir schmieden jetzt einen Plan, der aus den Zahlen entsteht. Also einen Plan, der die Wahrscheinlichkeit für Erfolg maximiert und die Wahrscheinlichkeit für Misserfolg minimiert, im Idealfall basierend auf historischen Daten. Wenn du diese Daten nicht hast, müssen wir sie erstmal aggregieren. Ja, da kann ich dir nur sagen, Inkubator bei uns mal machen, da ist eigentlich alles vorgehackt, dass du dass du die Wahrscheinlichkeit maximierst, wenn du noch nicht weißt, ob du Product Market Fit hast. Ja, lass dir auch da bitte, bitte, bitte nicht von irgendjemandem irgendwas aufschwatzen. Ja, letzter Schluck. Basics der Marketingplanung. Die Marketingplanung und der Ablauf sollte datenbasiert sein. Wie machen wir das? Wir holen jetzt die Zahlen, die wir jetzt haben, setzen KPIs, also wo muss jetzt eigentlich erstmal dein Cashflow, dein CM3, dein CRC liegen, auf Monatsbasis gerne und die darunter liegenden Business, Customer und Channel Metrics. Was wir identifizieren, ist dann erstmal im zweiten Schritt dahingehend der größte Hebel. Was wichtig ist, Hebelwirkung hast du auf die Spitze der Hierarchien, also AOV, absolut irre, mega Game Changer. Wenn du von 100 auf 110 Euro AOV gehst und wir 10 Euro mehr pro Order machen, du machst 100.000 Orders im Monat, das ist eine Million haben oder nicht haben. AOVs zu fixen und Marketingbudgets auf die richtigen Kohorten zu setzen, ist das, wie wir Brands von 10 auf 50 Millionen bringen. Back to focus ganz oft. Ja, die verlieren sich oft in irrelevanten Themen. Dann Conversion Rate und der Revenue per User, und aber auch die Retention. Ich kann dir auch nochmal hier sagen, wir haben fette Marketing Reports geöffentlicht, aber wir wollen Kunden akquirieren, wo wir die Wahrscheinlichkeit höher ist mit den Produkten, die wir bewerben, dass sie wiederkommen. In der Akquisition beginnen ganz oft die besten Wiederkaufsraten. Also E-Mail-Marketing und VIP-Programme und Loyalty-Programme und Kundenbindung ist alles schön und gut, ja, aber hat gar nicht so krass den inkrementellen Impact. Das, was den wirklich geilen Impact hat, ist, wenn die Leute mit deinem Produkt eine geile Experience haben. Surprise. Ja. Und jetzt bauen wir dann ein szenarienbasiertes Forecasting. Das heißt, wir haben Best Case, Worst Case, Real Case Szenarien, planen immer unterschiedliche Szenarien in einem recht dynamischen Forecasting-Modell, zeige ich dir jetzt, und können dann mal Budgets anpassen und gucken, was für eine Effizienz wir uns leisten können. Also Profit pro ausgegebenen Euro, den wir erwarten. So. Das muss dann auch regelmäßig gereviewt werden und analysiert werden. Also ein guter Forecast ist maximal 10% drüber, maximal 10% drunter. Ja. Und auch auf der Basis kontinuierlich Testings angeordnet werden. Und im Anschluss wird das Ganze systematisiert. Also das, was wir oder warum ja viele Brands zu uns kommen, ist, wir haben alles systematisiert. Bis in die kleinsten Meeting-Rhythmen, Creative Factories, welche Daten wann angeguckt werden und was das dann für Klicks im Werbekonto bedeutet. Also wir haben ein Playbook bei uns, ja, das Brands einfach für operative Detailfragen nutzen können, um E-Commerce Gas zu geben. So, und das ist jetzt erstmal wichtig. So, wie geht das? Forecasting, ja, dazu brauchen wir ein Modell. Ganz kurz nochmal, ein Forecasting ist ein ganz, also in der, per Definition ein strategisches Steuerinstrument im Controlling und Finanzmanagement. Es hilft Unternehmen, zukünftig finanzielle Entwicklung realistisch abzuschätzen und erlaubt es, Budgetplanung und Ressourcenzuweisung effizient zu gestalten. Bei Ecosa gehen wir einen Schritt weiter. Unser Forecasting-Modell sagt dir exakt, wann und wie viel du in welchen Marketingkanal investieren musst, um die bestmöglichen Profite zu erzielen. Die Vorteile von Forecasting sind, wir haben keine starre, aber eine gezielte Budgetplanung. Wir wissen, wann welcher Kanal wie viel Profit bringt und wie du deine Ressourcen dementsprechend effizient verteilen kannst. Wir wissen auch, wie sozusagen dein Team aussehen muss. Plot-Twist, du brauchst für 250.000 Marketing-Spend 2 Leute, wenn du es gut machst, ja, vielleicht einen extern noch, da gehen hier gleich die Ballons hoch bei dem Effekt. Das sind diese geilen Effekte hier. So, Surprise, ja. Und beim vorherbares Wachstum, also anstatt auf ein Bauchgefühl oder ungenaue Tools zu vertrauen, gibt dir der Forecast eine ganz verlässliche Entscheidungsgrundlage mit der ganzen Hierarchien, die wir jetzt durchgegangen sind. Du findest auch, und das sind immer diese Epiphany-Momente, wo einem auf einmal das Licht aufgeht, heraus, wo deine Flaschenhälse im Prozess liegen und wie man sie gezielt angreifen kann. Und du kriegst Kontrolle. Also Forecasting minimiert einfach Überraschungen im Cashflow. Du hast eine Verbindung hin zur Liquiditätsplanung und kannst mit einem geringeren Risiko langfristig sinnvolle Entscheidungen treffen. Und deine zeitlichen Ressourcen sauber einsetzen, das wird zum Kinderspiel. Das heißt, wir fokussieren uns auf Umsetzen und nicht auf Meetings. Ich habe immer, einmal im Jahr habe ich immer so meine fetten Forecasting-Zeiten, da baue ich krasse Forecasting-Modelle auch für uns selber. Ich habe das jetzt erst im September gemacht und riesen Forecasting-Strategie gemacht. Wir haben hier fast keine Meetings. Und wir sind dieses Jahr mit Ecosa fast 100% year over year, also so 90% sind wir year over year, aber auch unsere eigene Profitabilität vervierfacht dabei, obwohl wir so viel gewachsen sind. Und nächstes Jahr geht es jetzt erst richtig ab. Also das ist richtig krass. Wir sind die ganze Zeit in so einer Warm-up-Phase, aber es ist so smooth und sustainable jetzt hier. So, I'm like chilling. Und das kommt aus dem Forecast. Und weil unsere Kunden am Fließband so glücklich sind und weil die so lange bei uns bleiben und wir so eine Retention haben und so eine geile Community. Und das kommt nicht von irgendwoher, sondern weil ich einfach immer im Forecast die Bottlenecks klar identifizieren konnte und nicht auf den schnellen Bug investiert habe, sondern einfach geguckt habe, wo ist das wirklich so? Ne? Habe ich es hier auch nochmal gesagt. Und diese Prozesse, die sind bei uns so krass prozessualisiert. Wie gesagt, 98% der Zeit arbeitet mein Team einfach innerhalb funktionierender Prozesse oder baut irgendwelche neuen auf.
die sinnvoll sind im Sinne unseres Quarkasses. So, das kriegst du jetzt einmal mit. Wir schauen uns jetzt mal an, konkretes Know-how, wie geht das? Wir brauchen jetzt mal eine Roadmap, das heißt, bau dir jetzt mal Monat für Monat die Hierarchie der Metriken. Dann guckst du, welche Produkte zu welcher Zeit abverkauft wurden und welche Mengen wo im Lager sein müssen. Damit kannst du dann auch präzise, also in der idealen Welt, kannst du dann präzise auch vorhersagen, wie viele Produkte du einkaufen musst, gegebenenfalls vorfinanzieren musst. Aus den Zahlen kannst du klare To-Dos und Verantwortlichkeiten für dich und dein Team oder deine Agenturen ableiten, damit die dir nicht so räudig auf der Nase rumtanzen. Jeder hat eine Core-KPI und eine Deadline, auf die er hinarbeitet. Wir haben einen Prozess, in dem gearbeitet werden kann, und dann ist deine Brand wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja? Und unser Job bei Ecosa übrigens ist es, dir diese ideale Welt aufzuzeigen und konkret Hand anzulegen, damit wir so schnell und effizient wie möglich dorthin kommen. Und das Vehikel, das wir dafür nutzen, ist, wie gesagt, unser eigenes Financial Model, das wir für E-Commerce Brands gebaut haben. Besonderheiten an unserem E-Com Financial Model ist, wir haben eins gebaut, was zu 95% vollautomatisiert ist. Also wir ziehen uns die Daten aus einem Tool wie Klar und importieren, exportieren die dann einfach. Und deine Aufgabe ist es jetzt eigentlich, ein Financial Model zu bauen, damit du A, absolute Klarheit gewinnst, die neuen Learnings sauber integrierst und im Anschluss alle Beteiligten sauber briefst. Und jeder sollte wissen, wie er in seiner Rolle mehr Umsatz und Profit beiträgt. Das ist das, warum du ein Unternehmen hast. Du stellst Leute ein oder du holst sie, weil sie mehr Geld bringen sollen. Und wenn sie nicht mehr Geld bringen, dann ist es halt scheiße. So, und wie funktioniert das jetzt genau? Ganz einfach. Wir nehmen jetzt deine historischen Daten, vergleichen sie mit unserem Datenpool aus 330 E-Commerce-Brands und einer 500 Milliarden E-Com-Umsatz, natürlich branchenspezifisch, und modellieren deinen Erfolg in die Zukunft. So sieht das hier aus. Ja? Also wir haben dann tatsächlich einmal dieses Modell, das wird dann importiert. Und dort siehst du dann einmal Total Years und entsprechend erstmal in verschiedenen Szenarien Marketing Budget, AOV First Order, CAC, also die wichtigsten, Total Net Revenue, Costs, CM3 und dein Operating Profit. Also auch hier wieder erstmal die wichtigsten Metriken. So, und zum Schluss haben wir dann erstmal Zahlen, die sich über 24 Monate erstrecken, basierend auf deinen historischen Zahlen. In kleineren E-Com-Brands, die noch nicht auf über 10 Millionen Jahresumsatz wachsen wollen, reicht übrigens auch der Betrachtungszeitraum über den Kassensturz und wir modellieren uns das so hin und zurück. Und das ist jetzt erstmal das, was du jetzt hier siehst, das ist erstmal die Spitze der Hierarchie der Metriken. Im zweiten Schritt gehst du jetzt mal tiefer. Wir haben einen Acquisition-Tab, der dann tatsächlich deine Acquisition-Strategie in einem Tab vereint und die dazugehörigen KPIs. In einfach gesagte Marketing- und Sales-Planung. Wir haben dann hier mal Marketing-Budgets, CAC First Order, AOV First Order, die AOV-Adjustments, auch je nach saisonalen Schwankungen, die muss man berücksichtigen und eine Marketingplanung unten drunter. Und damit bekommt man dann einen ganz klaren Überblick, welche Maßnahmen auf dein Wachstum einzahlen, was optimiert werden muss und wo du deine Ressourcen effizient einsetzen solltest und wo nicht. Und das ist erstmal echt geil, weil wir trennen hier schon zwischen neuen Bestandskunden, analysieren die historischen Daten und bauen basierend darauf, weil wir ja die Hierarchie der Metriken haben und alles große Ganze sehen, nach 80-20-Prinzip einfach eine sehr konsolidierte Marketingplanung und definieren sogenannte Intraday-Scaling-Zeiträume. Also das ist das, was ich gleich zeigen werde, wie wir 30, 40, 50 zu Rekordzeiten 100.000 Euro am Tag Werbebudget durchjagen. So, das heißt, wann spielen wir welche Angebote? Zum Beispiel die Frage, wann wir einen Black Friday machen, wann wir ein Free Shipping machen, wann Product Launches kommen, wann wir einen Free Goodie dazugeben, wann wir eine 3-für-2-Aktion machen oder sowas. Das wird da definiert. Auch wann stehen welche Produkte zu welcher Zeit im Fokus? Im Performance-Marketing, wann schicken wir E-Mails etc. Und dabei wird ganz oft klar, dass es ein enormes Delta gibt zwischen dem aktuellen Status quo in Bezug auf Zeit und Ressourcen und dem Zielszenario, was wir eigentlich anstreben. Und das ist genau der Punkt, wo du reingehen musst ins Forecasting und es sichtbar machen musst als Geschäftsführung. Das ist deine strategische Aufgabe als jemand, der eine E-Commerce-Brand aufbaut. Zu sehen, wo es hakt und wo wir Flaschenhälse im System haben. So, jetzt gehen wir nochmal Schritt Nummer 3. Wir gehen jetzt in eine P&L, also eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist das, was ich hier vorhin gezeigt habe. Und auch eine Liquiditätsplanung. Das heißt, wir schauen uns einmal die ganzen Acquisition-Daten an, die werden hier automatisch reingechannelt. Wir schauen uns die Revenue, New and Returning Customer Revenues an, über die Zeit, deine Cost Structures und gehen in eine P&L rein, wo wir anfangen mit dem EBITDA ganz oben, ja, und den runterbrechen bis runter auf dein Bankkonto. Und da ist es ganz essentiell, hier passiert die Magie zwischen Marketing und Finance. Also genau an dieser Stelle gehen diese zwei Abteilungen eigentlich, das ist im Startup, sind das halt die Founder oft, ja, der eine macht Zahlen, der andere ist eher kreativ, sehen wir ganz oft, Hand in Hand. Es gibt eine Single Source of Truth. Und das muss jetzt nicht für deine Mitarbeiter so sein, aber dieser Summary Plan bedeutet einfach eine klare Verbindung zwischen diesen Welten, damit die perfekt aufeinander abgestimmt sind. So, und in diesem Zeitpunkt werden wir Zeiten herausfinden, da werden wir eine Woche lang richtig Adspend durchknallen, Brandmaßnahmen investieren und wir sagen, okay, in zwei Wochen haben wir das Sales Events, dann zwei Wochen später, dann wird der ganze Profit reingeholt. Das traut man sich nicht, wenn man es nicht sauber forecastet. So, und die letzte Spalte in unserem Financial Model, die habe ich jetzt hier unten drinnen, ja, die ist tatsächlich für dein Cashflow. Das heißt, damit kannst du deinen Bankkontostand präzise vorhersagen und weißt auch, wann kannst du Ware vorfinanzieren, wann nicht, wann kannst du welche Kapital, wann kannst du welchen Overhead, also Mitarbeiter oder so ansteuern, wann nicht, wann kannst du dir Dienstleister leisten, wann nicht. Ne, und weil wir das mit unseren Brands zusammen so viel machen und wir inzwischen so viel Forecasting-Modelle gebaut haben und so viel Saisonalitäten kennen, ist unsere Erfolgswahrscheinlichkeit für Startups und Scale-Ups so enorm groß, weil wir einfach, also ich kann inzwischen, wenn ich einen Forecast sehe oder einen Kassensturz, du kannst mich 4 Uhr nachts aufwecken und ich sage, das geht nicht, da muss dies, da hochschrauben, da runterschrauben und dann ist das tatsächlich wichtig, dass du siehst, dass du stets genügend Liquidität hast und nur so geht sauberes Bootstrapping. So. Ganz wichtiges Controlling-Mindset nochmal. Ich habe es vorhin schon gesagt, den Cash-Conversion-Cycle. Wir haben hier eine kleine Grafik. Schau einfach immer, dass deine Ware nicht vorfinanziert werden muss, dein Marketing nicht vorfinanziert werden muss, sondern du erst Ware auf Lager bekommst und dann mit zum Beispiel durch Verhandlungen mit deinem Lieferanten und auch durch Verhandlungen, die dir das ermöglichen, später zu zahlen oder du nutzt ein Revenue-Based Financing, ermöglichen später zu zahlen, sodass wir auch mit zum Beispiel American Express, also wir arbeiten mit American Express, da haben wir einen Ansprechpartner, das ist ein 58 Tage Zahlungsziel. Wenn wir es schaffen, innerhalb der Zeit deiner Lieferanten und aber auch der Zeit der Abrechnung noch einen Drittkauf hinzukriegen sogar, dann Halleluja, ja, dann kannst du mal richtig schön auf 0,6 optimieren. Und das musst du halt sehen, das musst du verstehen. So, ich bin im Herzen ein Bootstrapper, ja. Also ich habe für meine eigenen Unternehmungen kein Geld aufgenommen. So, das heißt im Klartext, ich musste lernen, große Budgets investieren zu können. Auch hier bei Ecosa ist es noch viel komplizierter, ja, ein Setup aufzubauen, wie wir jetzt hier 60.000 Euro im Monat durch Facebook knallen können. Das, also, ne, ich sage immer, macht das gerne, aber selbst unsere größten Konkurrenten haben inzwischen die Ads wieder aus, weil das kapitaleffizient so hardcore ist, ja, wenn wir nicht inzwischen richtig, richtig krass viel Geld verdienen würden mit unseren Bestandskunden, würde es nicht mehr funktionieren. It's impossible, ja. So, wir haben jetzt zwar einen negativen Cash-Conversion-Cycle, aber wir haben halt auch irre Unit-Economics inzwischen. Ja, ist auch nochmal ein ganz anderes Game, aber also was ich arbeiten musste an unserer Firma 4,5 Jahre, um das jetzt zu ermöglichen, dass wir Paydads schalten können in unserem Space. Servus. Also kann man sich komplett abschminken. Und so viel ist es in E-Commerce-Brands auch ganz oft, dass man das erstmal arbeiten muss, bis man richtig skalieren kann. Mit einem Verständnis für den Cash-Conversion-Cycle. Ich habe es jetzt hier auch nochmal drin. Also zwei größten Hebel, Zahlungsziel American Express, Revenue-Based Financing leveragen und mit Lieferanten gegebenenfalls ein Trinken gehen. Ja. So, kurzer Exkurs nochmal für alle Brands unter der ersten Million. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Macht das bitte mit dem Kassensturz. Das ist schon sehr fortgeschritten jetzt. Das ist für unsere Brands, die von 7 to 8 oder von 8 to Multi-8-Figures gehen wollen, das mal zu machen. Fokussiert euch bitte auf Umsatz. Also knallt durch die Deadzone durch. Schaut euch die Videos nochmal an. Falls ihr Hilfe braucht, meldet ihr euch bitte. Und wie gesagt, kleiner Pro-Tipp. Spart euch die Tracking-Attributionstools, sondern nehmt eure Zahlen in den Griff mit unserem Kassensturz. Ja, hier ist er nochmal drin. Könnt ihr auch versuchen, den nachzubauen, wenn ihr wollt. Ansonsten einfach bitte melden. So, falls du auch hier Hilfe benötigst, ja, ich hoffe, du hast jetzt erstmal hier sehr viel rausziehen können. Scan einfach gern diesen QR-Code hier ein oder geh auf www.ecosa.de/quiz. Füll mal unser Quiz aus, trag da mal deine aktuellen Daten ein, guck mal, ob du das schon kannst. Und dann kommst du auch in die Umsetzung, ja. Ich gebe dir jetzt nochmal einen letzten Tipp, das ist der Endspurt für dieses Video hier, ja. Umsatz kommt durch Umsetzen. Das bedeutet, Ideen, Tools, Planungen, Excel-Sheets sind nichts wert, wenn du nicht in der Umsetzung gehst. Und so ein Forecast ist auch nichts wert, wenn das jetzt nicht wirklich umgesetzt wird. Das heißt, nach einem Forecast und wenn du die Flaschenhälse siehst, gibt es eigentlich zwei Dinge, die hyperrelevant sind. Das ist Zeit- und Projektmanagement und Hiring- und Ressourcenplanung. Who, not how. Ja? Wir haben in den letzten Jahren so viele Brands von 7 auf 8-stellig gebracht und von 0 auf 7-stellig. Das Fazit ist meistens immer Zeit- und Projektmanagement verbessern. Die kommen zu uns, weil sie sagen, Nico, ich habe so viel auf dem Tisch, so die Opportunitätskosten, das jetzt 3 Jahre selbst herauszufinden und mal mit hier einem Brand-Owner zu sprechen, der aber in einem anderen Case sitzt, der ein anderes Businessmodell hat, der aus dem Beauty kommt, bla bla, ist zwar ganz nett und networken hier und da und meine Agentur, aber ich will mal das aggregierte Wissen. So, und richtig geile Effizienz kriegt man auch durch Eliminierung erstmal. Eliminate erstmal alles, was nur geht. Nach dem Forecast erkennst du nämlich ziemlich genau, wo eine Marke skaliert und wo noch Verbesserung notwendig ist. Das heißt, wir beginnen ganz oft ja, mit erstmal so unprofitablen Bereichen und killen die. Wir schmeißen Agenturen raus, wir entlassen Mitarbeiter, hört sich hart an, ist aber so. Wir killen komplizierte Tools, wir killen Produkte aus dem Produktportfolio, wir killen unrentable Marketingkanäle. Das ist immer das, womit unsere Arbeit direkt zum No-Brainer wird. Wir haben so viele Brands, so alle, die mit 1 Million bei uns reinkommen, so ey, ich krieg sofort unsere Kosten rein. So, jetzt sind wir noch sogar förderfähig geworden. Also, es ist wirklich crazy. Und erst danach priorisieren wir. Ja, wir priorisieren und fragen uns jetzt einmal, was sind die profitrelevanten Themen? Also die Fragen, die wir uns hier beantworten sollen, sind, wo sind wir uns sicher, dass es funktionieren wird? Wo liegt der größte Impact auf Profit und Topline-Revenue? Und was ist am einfachsten umzusetzen? Und diese Themen wandern dann direkt im Idealfall in ein Projektmanagement, wie zum Beispiel Asana. Und da kann man dann auch nochmal als zweite Instanz mal die Eisenhower-Matrix nutzen als mentale Stütze, um Wichtiges von Dringendem zu unterscheiden. Also ganz klare Priorisierungssystematik. Du siehst nach dem Forecast ganz klar, ja, was ist wichtig und dringend. Das sind Aufgaben, die mit Terminvorgaben oder gewissen Konsequenzen verbunden sind. Ja, die werden ganz oft priorisiert. Aber ganz oft, was echt wichtig ist, ist was wichtig, aber nicht dringend ist, ja, und da wird ganz oft Geld liegen gelassen bei den Aufgaben, die nicht zu machen und die mal zu sehen und zu leveragen, ja, um ein sustainable Unternehmen hinzukriegen, die sind eigentlich sehr wichtig, ne, also hier nochmal eine kleine Gedenkstütze auch für Themen, die nicht dringend und nicht wichtig sind, die können wir verwerfen, den Rest terminieren, erledigen, delegieren auch ganz oft, ne, die Dinge, die hierbei wichtig und nicht dringend sind, übrigens, die mache ich auch ganz oft selbst, ja, also kann man auch delegieren, aber die brauchen dann auch manchmal einfach ein bisschen Zeit, so, genau. Da ist aber auch wichtig, also kommt ein bisschen auf die Größe deines Teams an, wenn jetzt du einen Forecast machst, so, der ist wichtig, aber nicht dringend, sondern mach es einfach einmal selbst, ja, also würde ich dir echt empfehlen, wenn du jetzt schon einen CFO drin hast, dann nicht, dann kannst du es auch den machen lassen, aber schau dir es einfach mal an. So, und dann, wenn der Forecast steht und bevor du in die Umsetzung gehst, ist ganz entscheidend, den Forecast nochmal mit allen Beteiligten zu prüfen, ja, das muss jetzt nicht bis auf die P&L alles mit allen besprochen sein, aber zumindest die Hierarchie der Metriken ohne Cashflow. So, das heißt, alle relevanten Teamleader sollten sich bewusst sein über Ziele und KPIs. Alle Ressourcen und Verantwortlichkeiten sollten klar verteilt sein. Die notwendigen zeitlichen und finanziellen Mittel sollten vorhanden sein, um den Forecast einzuhalten. Und du solltest realistisch einschätzen können, ob dein Team den Plan termingerecht umsetzen kann. Oder du zumindest selbst, ja. Und auch selbst wenn du kein Kapital jetzt gerade hast und dir denkst, boah krass, ich habe das jetzt nicht vorhanden, bau einen konservativen Forecast, validiere dein Product Market Fit und wenn das geht, so, dann push durch, ja, aber lass dir nichts aufschwatzen, wenn du noch keinen Umsatz zum Beispiel machst und gerade gründest von irgendjemandem, der dir Umsatz garantiert, ich bitte dich, ja, wende dich an Leute, die das schon gemacht haben, melde dich bei uns und nur so stellst du dann sicher, dass dein Forecast auf machbar ist und du auch mit dir selbst oder falls du ein Team hast, mit deinem Team an einem Strang ziehen kannst und die gesetzten Umsatz-Profit-Ziele auch erreicht werden. Was nochmal wichtig ist, ist dann dieses Delta auch erkennen und die wirklich wichtigen Dinge vorantreiben. Ich habe es vorhin schon gesagt, Who Not How, da gibt es ein super Buch, kann ich hier empfehlen, da ist noch ein kleiner QR-Code drin. Die wirklich wichtigen Tätigkeiten sind ganz oft die, die ja am Ende des Tages das Delta tatsächlich darstellen. Operations, irgendwelche Hiring-Themen, irgendwelche Sachen. Und oft im Tagesgeschäft haben wir dann keine Zeit dafür.
Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du da mal durch bist und die Themen rausgefiltert hast, bedeutet das ganz oft, dass du sagst, ey, mir fehlen die Mitarbeiter, ich brauche eine Agentur, whatever. Und das ist auch okay, aber arbeite es im richtigen Modell ab. Wir arbeiten zum Beispiel mit unseren Brands, bauen wir sogenannte Hybridmodelle auf. Also das sind auch, wie wir arbeiten zum Beispiel, wir sind in einem Done-With-You-Modell, arbeiten wir. Wir setzen uns mit in die Brand rein. Ja, wir sind, es ist so, wenn ich mit unseren Brands spreche, so, das ist, ich fühle mich teilweise, als wäre ich Stakeholder, Gesellschafter bei denen, aber bin ich nicht. So. Und kann man jetzt auch diskutieren, ja, noch ein bisschen eine emotionale Distanz zu seinen Kunden zu haben. Bei uns ist es nicht so. Wir sind einfach alle sehr dicke miteinander. Und dieses Hybridmodell funktioniert so, dass die wichtigsten Kernprozesse in-house sind. Man jemanden hat von mir aus, von extern, der einen da nur berät oder auch teilweise ein bisschen coacht. Ja, wir sind eher Berater, Trainer, kein Coaching, weil Coaching ist so ein bisschen so, wir machen jetzt mal ein bisschen Halligalli. Bei uns ist alles recht krass prozessualisiert. Also ich bin gar kein Fan von diesem Coaching-Begriff, um ehrlich zu sein. Und dass das Wissen, das theoretische Wissen immer erstmal in-house wandert. Und du auch weißt, was du dann damit machen kannst. Und dann entscheidest du, was du brauchst. Bei uns gibt es zum Beispiel für Meta-Ads und Google-Ads-Agenturen ganz klare Ein- und Ausstiegspunkte. Also es ist in der Regel nicht empfehlenswert, mit einer Meta-Agentur zu arbeiten, solange man es nicht schafft, mindestens mal 20, 30k in-house selber auszugeben. Das schaffen unsere Solo-Founder, ja, wenn man sich mal zusammenreißt. Und dann liegt das Problem einfach eher in-house. Und das ist dann echt schwer. Konkret heißt, also wenn der Flaschenhals jetzt im Marketing liegt, dann scheu dich nicht davor oder scheust du dich wahrscheinlich davor, einer der wichtigsten Handgriffe deiner E-Commerce-Brand zu verstehen und Verantwortung zu übernehmen, oder es fehlt dir der richtige Mitarbeiter. Ja, bei beidem können wir helfen. Ich habe hier nochmal eine Best-Practice-Hiring-Reihenfolge drin, auch hier an der Stelle. Wenn man tatsächlich Mitarbeiter einstellen möchte, wir können die trainieren für euch, dann for you, dass du Quereinsteiger reinholst. Wir helfen euch auch im Hiring, trainieren die Leute, platzieren die dann bei euch. Das heißt, wenn ihr Talent-Thema habt, Hiring-Entscheidungen braucht, wir haben basierend auf hunderten Mitarbeitern die Persönlichkeitstypen gefiltert, wissen, wer in welchem Charakter in welche Rolle passt. Wir sourcen oder haben inzwischen Talentpools für Media Buyer angedockt, so wo wir in 2 Monaten Media Buyer auf die Strecke bekommen. Also das ist wirklich insane. Und Stress entsteht dann eigentlich dann, wenn du zu viel ineffiziente Tasks zulässt, die kein sauberes Controlling haben und deine Ressourcen praktisch nicht so planst, dass du letztlich wachsen kannst. So, kurzer Exkurs nochmal. Einer der Gründe, warum Brands so erfolgreich sind bei uns, liegt darin, dass diese historischen Daten mit Opportunitätsfenstern sozusagen ausgestattet werden. Du wirst im Forecasting, wenn du es sauber machst, sehr relativ gut sehen, wo die Spanne zwischen CPC, wie du hier in dieser Grafik siehst, und den Conversion Rates auf deiner Seite und somit auch dem Umsatz pro Benutzer, den du machst. Also das ist dann wirklich, ich kaufe 1 Euro Traffic ein, ich verdiene 4 damit, dann habe ich ein 4er ROAS in Anführungsstrichen. Ja? Und das muss man mal sehen. Und diese Opportunity Windows, das sind Zeiträume, in denen müssen wir ins Intraday-Scaling gehen. Da brauchst du dann praktisch deine Marketingaktion, die planst du nicht nur auf Base deine Unit Economics aus, sondern auch mit dem richtigen Timing. So, und wenn du diese ganzen historischen Daten benchmarkst, die aktuelle Marktsituation und die Daten aus 330 Brands bei uns mal nimmst, ich kann dir die Opportunity-Fenster je nach Vertical schon fast ein Lied von singen. Also Q4 Fashion, Q4 in general bei den meisten Brands, mit dem Rückenwind durch die Gifting-Zeit. Das sind 4 Zeiträume. Ja, so. Und das ist immer gleich. Also Black Friday zum Beispiel sind die Conversion Rates extrem hoch, aber auch die CPCs höher denn je. Ja, das heißt, es ist für viele Brands, es ist gar nicht so relevant, einen Black Friday so durchzupushen. Es ist eher ein Neukundentag dann, ja, wo man sonst Neukunden nicht gewinnt, die man gewinnen würde, sondern eher die Zeiträume davor weiter zu nutzen. Und das ist halt wichtig, auch hier nochmal sozusagen ein kleiner Auszug an der Stelle, dass die Opportunitätsfenster, wie hier zum Beispiel 328.000 netto an einem Tag, das war Oktober. Da kam dann der kleine Q4 erst noch. Und da guck mal, wie viel wenig Adspend wir hier vorne haben im Vergleich zu dann zur Black Week. Und wie viel CM3 hier spiked im Oktober. Ja, und das muss man mal planen. Product Launches, wann, wie, wo? Ja, das sind hochstrategisch-taktische Fragen, ne? Und dann wird man sich darüber erst bewusst.
So, und diese Opportunitätsfenster, die solltest du für dich auch außerhalb von Q4 einfach klar definieren und unter Berücksichtigung deiner Cash Conversion Cycle, der im Idealfall negativ ist, auch ohne große Vorfinanzierung, deine Ad Spends so takten können, dass, wenn das Opportunity Window da ist, dass die Agentur Alarm schreit und sagt, jetzt geht's ab, CM3 stimmt, wir spenden jetzt 10.000 und die Leute haben auch die Freigabe, wenn du Stock hast. Das musst du wissen. Ja, das heißt, wenn wir dieses Beispiel an Q4 nochmal beleuchten, ja, wir buttern zum Beispiel extrem viel Spend zu Q3 rein, um zu Q4 viel Profit und Umsatz zu machen. Wir haben ganz oft, haben wir Brands bei uns, die knacken Q3 ihre Rekorde von Q4 letztes Jahr, weil sie das Controlling drin haben und dann shepherds zu Q4 erst so richtig. Lieblingskorb haben wir 680.000 jetzt an einem Tag gemacht. Ende Oktober, die sind jetzt November und Dezember komplett out of stock, weil wir das Profit-Ziel vervierfacht outperformed haben. Scheiß auf Black Friday. Ja? Das heißt, was du brauchst, ist eine absolute Klarheit über deine Erstzeit-Cycles. Von Erstkauf zu Zweitkauf. Von Erstkontakt zu Erstkauf, von Erstkauf zu Zweitkauf, so rum. Wann hast du Rückenwind in deinem Markt und wann nicht? Wann sind deine Seasonalities? Wann machst du den Schwamm voll und wann nicht? Dann kannst du im großen Stil deine Opportunity Windows radikal skalieren, ohne groß Profit auf der Strecke zu lassen und mit diesem Wissen einfach richtig Gas geben. So. Und ich will dir auch nochmal sagen, diese ganze Performance-Marketing-Klaviatur außerhalb von Sales-Events auf hohe 4- bis 5-stellige Tagesbudgets zu spielen, das geht auch ohne Agenturen. Wir haben Brands, die kommen bei uns mit 15.000 Euro auf dem Bankkonto rein und machen Monate später Millionen Umsätze, weil sie Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen der Lieferanten und Mut alles mal zusammen in einen Topf kriegen, um radikal in die Skalierung zu gehen. Und ich kann auch nochmal sagen, den Q4, ja, wir sind jetzt gerade mittendrin, ist keine Zeit für halbe Sachen, falls du das gerade siehst. Also auch hier nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, grün, Schwamm voll machen, squeeze, Schwamm zumachen, dann wieder squeeze, ROAS niedrig in Kauf nehmen für kurze Zeit. Ja, das ist sau wichtig, dass du dir über deine Angebote, deine Produkte, deine Bundles zur richtigen Zeit bewusst bist, weißt, wann du wie, wo, welche Anpassung im Store vornimmst. E-Commerce ist ein holistisches Spiel, das einfach durchgespielt gehört. Kannst durchspielen, wenn man es nicht. Ich habe auch hier wieder, kleiner Exkurs, unsere CRC-Plantabelle, also wie du die Targets je nach Produktgruppe berechnest, haben wir auf YouTube schon mal erklärt. Und wenn du auch deine Opportunitätsfenster da jetzt mal zusammen mit uns definieren willst, melde dich super gerne. Nichts easier als das. Ich gehe da super gerne auch schon mal in die Analyse kostenlos. Auch Moritz oder Till bei uns. Also es geht jetzt richtig ab. Nächstes Jahr bei uns. Also mark my words, nächstes Jahr unser Produkt und alles, was wir jetzt planen. Es wird E-Commerce Deutschland wird zu uns kommen, auch wenn sie mich vielleicht alle ein bisschen unsympathisch gefunden haben bis jetzt oder mir nicht geglaubt haben, aber es wird richtig geil und ich freue mich einfach total und deswegen geben wir auch diese ganzen Sachen hier raus, ja, I don't care am Ende des Tages, das wird jetzt richtig geil. Insofern, genau, tatsächlich letztes Thema dann für heute und die Frage, die ich dir eigentlich stellen möchte ist, wie glücklich wärst du mit einem 1,47er Neukunden-ROAS, wenn du damit Millionen an Gewinn erwirtschaften würdest? Ja, eine Brand von 22 auf 24, 14 Millionen hochballern mit ja ein paar Millionen Adspend, mit 3,7 Millionen Gewinn, kann man machen mit CM3, wenn man weiß wie. Intraday-Scaling ist jetzt auch nochmal wirklich der Endspurt jetzt. Ich merke gerade, was für ein Content-Piece ich hier gerade rausgehauen habe. Intraday-Scaling, ich hatte schon gesagt, also Budgets tagesweise von 2 auf 20k zu geben, ist wichtig. Ein Bild von hier, Marc und mir, heißt konkret, man muss auf Stundenbasis CM3s im Blick behalten. Du musst wissen, wenn du an einem Tag mal, wie zum Beispiel hier 320.000, wenn du das mal hinkriegen willst, dann musst du einfach unfassbar dir über deine Opportunitätsfenster, über Daily Kack Controls und Kontrollwerte in den Accounts klar sein, wie du CPC und RPU im Blick geprüft hältst, wie dein Shopify Live View hast, wie die Bid Caps, Cost Caps aufgebaut sind. Das sind alles Media Buying Themen, die ich auch hier nochmal erläutert habe. Ja, auch echt wichtig, so das ist ein Führungskräftethema. Ja, wenn du da detailliert nochmal reinschauen willst, wie das funktioniert, geh auch echt gerne nochmal auf unsere Website, lad dir das Ding nochmal runter, schau dir das nochmal an. Ich habe hier nochmal Meta-Account-Vorbereitung drin, Aktionskampagnen, Aktionszeitfenster, Bidcaps nutzen, wie die genutzt werden, Campaign-Structures, CPC, CTR nochmal, so die wichtigsten KPIs, auch Creative Beispiele, die wir haben mit unseren Brands, alles, was da so passiert ist und auch wie das Intraday-Scaling funktioniert als Entscheidungsgrundlage. Und wenn das sitzt, wie gesagt, dann wirst du merken, geht's richtig ab. Und da haben wir zum Beispiel den Tom, ja, der davor bei der Konkurrenz mit dem großen Bizeps war und gesagt hat, hey, das erste Mal in der Geschichte über 10K Adspend am Tag eingestellt. Tja, da frage ich mich, wer hat Intraday-Scaling wirklich drauf? Ja. Das ist alles hier im Report nochmal erzählt. Genau. Von der Konkurrenz haben wir übrigens dieses Jahr 10 Brands geonboardet, weil die leider nur einen Slack-Channel haben, so wie ich mitbekommen habe. Und ein bisschen, ja, ganz nett, aber geht halt noch netter. Insofern, ja, ich habe auch einen gigantischen Bizeps übrigens. Gibt, glaube ich, auch noch andere Leute, die einen großen Bizeps haben. Aber für den Start reicht bitte einfach ein engagierter Founder. Controlling auf Intraday-Basis. Bei Teams unter 10 Mitarbeitern ist der Geschäftsführer auch der Media Buyer. Bei Teams über 10 Mitarbeitern empfiehlt sich ein Media Buyer, ein Creative Strategist und ein CRM Manager. Und hier, wie gesagt, auch nochmal ein paar wertvolle Tipps, wie du Meetings und Operations abhalten solltest während diesen Aktionszeitfenstern. Ja, stell sicher, dass alle Beteiligten ein Verständnis für Zusammenhänge der geplanten Aktion haben, die Taktung der einzelnen Operations klar ist, sind klare Deadlines mit Safety-Puppe definiert, haben wir genügend Ressourcen, steht ein zentrales Controlling als Single Source of Truth einwandfrei, um auf Tagesbasis mehrere Beteiligte auf CRC und CM3 zu optimieren, Daily Huddles einführen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Shortcut für den Erfolg. Und das ist die volle Transparenz. Falls dir dieser Report gefällt, dann lass uns das zusammen machen und einfach eine gute Zeit haben. Ich habe total Bock, in die Schlacht zu gehen. Wir haben hier ein Team aus über 20 Dozenten und 9 Inhouse-Consultants aus der Schlacht Ready to Rumble, die Bock haben, deine Brand groß zu machen. Und jetzt, wo du all die Ideen und Konzepte und die Geheimnisse derer kennst, ja, die oft 1.000 Euros dafür verlangen, ist die Frage nicht mehr what, sondern how im Detail vielleicht noch. Wie kann man das auf deinen Case anpassen? Wie sieht die konkrete Umsetzung im Detail aus? Was sollten wir priorisieren? Wie kann mein Team und ich von diesen Inhalten profitieren? Wie setzen wir das um? Wie könnt ihr uns dabei helfen? Und um die Frage zu beantworten, buch dir bitte einfach einen Call. Wir machen die Calls immer so eine 1,5 Stunden kostenlos, bauen mit dir eine komplette Roadmap auf. Du erhältst die ersten Hinweise zu deinen Daten und Benchmarks und ob du das im Anschluss mit oder ohne uns machst, ist dir überlassen. Hier ist noch ein kleiner QR-Code, www.ikosa.de/quiz. Kannst das Quiz ausfüllen, kommst auf unser Terminbuchungstool, dann hätten wir total Lust, dir zu helfen. Und ich bin auch ehrlich, wir lehnen 85% der Brands ab. Ja, keine Sorge, wir sagen dir super ehrlich, wenn wir der Meinung sind, dass du irgendwie nicht genug Geld hast, brauchst auch gerade Startups, die hier zuhören, echt nicht viel. Wir haben ein super, super tolles Startup-Special, mit dem wir selber kein Geld mehr verdienen, weil wir inzwischen, ja, so viel Brands erfolgreich machen, dass wir dann erst Geld verdienen, wenn du dann sagst, voll geil, ich will bei euch bleiben, ich bin jetzt erfolgreich. Ich kann mir auch leisten, tatsächlich mit euch intensiver in der Zusammenarbeit zu gehen und für die Startups und Scale-Ups auch hier, wie gesagt, meldet euch bitte, es geht jetzt richtig ab. Wir machen jetzt nochmal für dieses Jahr die letzten Onboardings und dann geht's 10 Jahre E-Commerce, den 330 Brands, diesen Systemen. Würde es mich wundern, wenn wir auch nicht in eurer Brand irgendwo, ja, selbst wenn es 2-3 Calls sind, teilweise Änderungen im Org-Chart vornehmen, bisschen die KPI hier oder da anpassen. Es sind teilweise marginale Stellschrauben, die dann ein paar Prozente rausholen unterm Strich. Es ist wirklich ein No-Brainer, mit uns zu arbeiten. Hier sieht man alle unsere Kunden am Office Day, am 1. hier bei uns im Büro. Es war schon wirklich sehr geil. Insofern, ja, if you wanna be part of it, kannst du dir auch nochmal alle Prozesse hier transparent anschauen. Unsere Onboardings, die sind inzwischen so effizient, dass man innerhalb von 30 Minuten Zugriff auf alle Benchmarking-Prozesse, Checklisten und Ops findet, komplett zugeschnitten auf deine Marke. Und unser Ziel ist es immer, eine langfristige strategische Partnerschaft aufzubauen und auch bei den verschiedenen Entwicklungsstufen an eurer Seite zu bleiben und mit diesen Erfahrungen jetzt einmal mitzuhelfen. Wie gesagt, wir haben hier leichte Inkonsistenzen in der Anzahl der Brands. Insofern, falls du Lust hast, 0 auf 7 Figures, 7 to 8 Figures and beyond, frag gern einfach mal an, kommt kein zusätzlicher Zeitaufwand hinzu und insofern danke ich dir von Herzen für 2 Stunden Action jetzt hier. Mach den Schritt, du hast die Wahl, kannst alles selber umsetzen, die Erfahrung selbst machen, viele Stunden in Zoom-Calls mit anderen Brands, die weniger Geld verdienen als du rumsitzen, netzwerken, alle Fehler auf eigene Faust begehen oder den Shortcut wählen und mit uns eine holistische Lösung zu nutzen, die es so in Deutschland meines Erachtens nach gerade nur ein einziges Mal gibt. Und dann erreichst du mit uns wahrscheinlich höhere Profitabilität bei einem geringeren Zeitaufwand. Und das ist dann wahrscheinlich auch entscheidend, um mit uns Gas zu geben. Das heißt, buch dir eine kostenlose Potenzialanalyse, leg los. Und falls dir das gefallen hat, spread the word. Insofern danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Richtig, richtig geil. Ich habe jetzt auch hier 2 Stunden durchgebabbelt. Da merkt man, dass das mein Job ist. Insofern danke für dein Vertrauen. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Nico.